Ich weiß das, weil Kurt Ahrens hinten bei uns gesessen hat, Freiherr von Kerkering, Granefuß, damals Ford-Rennleiter, und haben Whisky gesoffen bis zum Erbrechen und ich bin mit meinem Moped nach Nürburgring gefahren in ein kleines Geschäft und habe allen Whisky gekauft dann noch. Das war Racke Rauchzart. Wer weiß denn, was Racke Rauchzart ist? Hier gab es Johnny Walker. Hab die Flaschen umgefüllt und hab die für 60 Mark oder was verkauft.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und für die heutige Folge habe ich ein echtes Urgestein des Nürburgrings getroffen. Und ich übertreibe sicher nicht, wenn ich behaupte, dass die meisten Nürburgring-Besucher schon mindestens einmal bei ihm waren. Denn er betreibt Hotel, Gaststätte, Tankstelle und vor allem den Modellautoshop Döttinger Höhe. Die Rede ist von Hans-Joachim Retti Retterath. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich dieses Interview schon vor einiger Zeit aufgenommen und es jetzt logischerweise nochmal durchgehört habe, um meinen Husten rauszuschneiden. Und es hat mich sehr nachdenklich gestimmt, denn bei der Aufzeichnung gab es noch kein Corona und Retti erzählt auch von der langen und wechselhaften Vergangenheit des Nürburgrings und damit von schwierigen Zeiten, die diese Region schon immer gemeistert hat. Jetzt haben wir auch wieder so eine Zeit, in der viele kleine Teams, Hotels und dort ansässige Firmen vor dem finanziellen Ruin stehen und in der Vergangenheit waren es nicht zuletzt auch diese Situationen, die die Menschen dort zusammengeschweißt haben und ich hoffe, dass diesen Podcast viele dort Ansässige hören, sich darauf besinnen, dass doch alle in einem Boot sitzen und man sich vielleicht zusammenrauft und schnell wieder diesen Optimismus findet, der für mich bei meinen vielen Besuchen am Ring immer auch die Eifelaner ausgezeichnet hat. Leute, haltet durch, das wird schon alles wieder. Und wir kommen euch auch bald wieder in Scharen besuchen. So, und jetzt macht euch ein Kölsch auf und stellt euch vor, ihr sitzt beim Retti am Tresen und er kommt ins Plaudern. Viel Spaß.
Der Opa hat halt ja erstens mal hier den Bauplatz, hier eine Baugenehmigung zu bekommen. Dafür musste man, hat man mir irgendwann erzählt, in Adenau, in der gemütlichen Ecke, mit dem damaligen Landrat Dr. Kreuz einige Kännchen Schnaps trinken. Man trank keine Flaschen, man trank auch kein Glas, sondern man hat mir gesagt, das gab's in Kännchen.
Ja, hat man bis heute so beibehalten.
Ja, und dann hat er wohl gesagt, ich habe da eine Frau geheiratet aus der Bar, das ist hier in der Nähe. Ne? Er war ein paar Kilometer weiter weg von hier und arbeitet in Adenau auf der Post. Sie wohnten aber in Adenau und deshalb abends der Trunk, ich meine, da wurde viel getrunken zu der Zeit auch schon. Ja. Und dann hat er wohl gesagt, wenn du das meinst, da oben was bauen zu wollen und hast ein Grundstück, dann wird er schon hinkriegen, dass das genehmigt wird. Aber er hat ihn wohl auch, hör mal, da ist kein Wasser, da ist kein Strom, da ist nichts. Über Abwässer hat man damals nicht gesprochen, ne? Glaube ich bestimmt nicht. Aber das war schwierig. Aber er hat es dann getan und es sollte eigentlich hier nebenan eine Bäckerei entstehen. Das war derjenige, der das Grundstück hatte. Der war aus Langenfeld.
Okay.
Ja, der hat aber dann die Bäckerei doch nicht gebaut und ist nach Langenfeld gezogen in eine Ortschaft. Da war er mit seiner Bäckerei eigentlich auch besser aufgehoben, ne? Obwohl heute würde hier, gut, ne? Es gibt keine Bäckerei in Nürburgring, aber es gibt auch keine mehr, der um 2 Uhr anfängt zu backen. Ne, also deshalb können Sie das auch vergessen.
Und nur wenige Monate, wo Leute Brötchen kaufen. Ne?
Ja, obwohl jetzt Sommermonate. Ja, heute werden die Brötchen eher an der Tankstelle verkauft.
Genau,
das sehen Sie hier. Ja. Wer hätte das mal vor 20 oder 30 Jahren gedacht? Ne?
Ja. Oder vor 90 Jahren, als es losging.
Ja, das noch.
Da gar keiner gedacht. Ja. So, und das war, also in weiser Voraussicht hat Ihr Groß- oder dein Großvater gesagt, die Rennfahrer saufen, die Teams saufen und
ja, in weiser Voraussicht, ich weiß es ja auch nicht. Was ihn da getrieben hat, wird mich ja noch interessieren. Ich habe den ja nicht kennengelernt, ist im Krieg gefallen.
Irre, ne? Auf der grünen Wiese.
Irre. Und hier war keine dreispurige oder vierspurige Bundesstraße vorbei, war ein Feldweg, da gibt es ja Bilder von. Ja, ein halber Feldweg. Es kam dann mit dem Nürburgring natürlich alles auch in die Gänge. Ja. Und dann war Eröffnungsrennen, das muss noch gut gewesen sein. Und dann kamen auch ein paar Jahre ganz schlechte Veranstaltungen und Zuschauerrückläufe in den Anfang der 30er Jahre. Das wurde erst mehr 1934, als die Mercedes kam,
genau,
Auto-Union. Ja. Da kamen auch Zuschauer. Und dann kam ja natürlich das ganze Vorkriegsprogramm, was dann irgendwann auch mit dem Krieg dann auch wieder endete. Dann war da auch nichts hier. Ne? Ich sag ja, das habe ich Ihnen auch gezeigt, da bestellt der Opa, Jakob Degen hieß der, im Mai 1939 in Adenau, da gab es einer, der hat Ansichtskarten gemacht vom Nürburgring, bestellt der 1000 Ansichtskarten hat er auch gekauft. Ich habe ja die Rechnung. 1000 Stück mit Nürburgring-Motiv. Überlegen Sie mal. 1939 kauft er 1000 Ansitzkarten. Ja, ich habe im Leben noch keine 1000 Ansitzkarten gekauft. Ich kaufe zwar 1000 Modellautos, aber keine Ansitzkarten. Die gingen natürlich dann noch. Heute braucht man keine Ansitzkarten mehr. Ja. Und dann sehe ich, dann hat er im Oktober, November 200 Liter Wein gekauft von der Mosel, 80 Liter Wein von der A und noch 30 Flaschen Trester. Das ist so was wie Krapa und so was. Ja, ja. Ja, also haben die doch gesoffen ohne Ende. Ich glaube nicht, dass der eine Ahnung hatte, dass es Krieg gibt und er nichts mehr bekommt. Das glaube ich nicht. Mhm. Ja, aber es war damals schon mit Sicherheit was zu tun, auch bei den Rennen. Also die hatten schon ein Geschäft.
Wahrscheinlich. Ja. Ne?
Deshalb war trotzdem nie Geld da. Wenn ein Dach gemacht werden musste, musste ein Kredit geholt werden. Ne? Weil eben der Winter da zu lange hier... Es ist heute noch so.
Und die Industrie hat noch nicht so viel getestet wie heute, ne? Oder wie die letzten Jahre damals?
Nein, das hat die Industrie nicht. Es gab zwar auch schon, es gab im Grunde ja auch nur 3 große Veranstaltungen. Ja, es gab ein paar mehr, die waren aber auch nicht besucht. Es gab im Frühjahr dieses Eifelrennen, dann gab es Formel 1, 1000 Kilometer und im Herbst noch ein kleineres. Und dann gab es auch noch so ein paar Rallyes. Das war ja auch schon in den 60er Jahren noch so, 60er, 70er, bis dann die VLN anfing, ne? Und dass das anders vermarktet wurde hier und die Leute dann auch ihr Auto ausfahren wollten. Aber das haben die früher auch schon getan. Da gab es immer schon Touristenverkehr. Ne?
Ach, tatsächlich?
Ja, wir hatten in den 60er Jahren hier viel Reiter Motorsportclub. Die waren im Winter, die waren Silvester hier. Und da konnte man auch schon für, was weiß ich, was eine Runde kostete, 4,50 Mark, glaube ich, liegen noch Kanten
darum. Mit 12 Mark bin ich eingestiegen.
Sehen Sie, da ist ja auch schon eine Zeit her. Ne?
Das ist echt schon eine Zeit her. Ja. Ja. Jetzt kostet 50 Euro noch.
Ja. Runde, ne? Da gibt es 10er-Karten, ich glaube, die haben da noch einen darum liegen. Und heute kostet 30 Euro.
30 Euro?
30 Euro in der Woche 25. Ne? Ab Freitagabend 30.
Unglaublich.
Euro wären dann so 60 Mark. Ne? Ja.
Ja. Aber es ist es ja auch wert. Man hat ja ein Riesenvergnügen, sich das Auto dahin zu fahren.
Gut, wer kein Geld hat, der fährt halt eine Runde oder eine touristische Runde. Und da knallen ja heute die Porsche und sind ja schon Leute mit Geld, die da, denen das völlig egal ist.
Aber es ist ja meistens
die haben ja noch den Tank leer. Da kommen ja manchmal Leute und sagen, hör mal, ich habe heute schon 250 Euro hier ausgegeben. Ja, ich sage, wie viele Flaschen Wasser gekauft? Da hat er auch ein paar gekauft, da lachen sie.
Ja. So, also du bist dann 1929 ist hier nicht nur eine Tankstelle für die Rennfahrer entstanden, eine Kneipe, sondern auch eine richtige Tankstelle. Das ist ja auch schon
eine Tankstelle, früh, ja, ne? Ja. Aber damals gab es hier rum noch, in späteren Jahren, haben wir schon mal zusammengezählt, 15 Tankstellen.
Hier? Da,
in der engeren Umgebung. Echt? Allein in Adenau gab es 3, hier an der Straße bis Firneburg gab es schon 3 zu unserer dazu.
Das gibt's ja
oben nicht. An der Ausfahrt vom Dorinth-Hotel, da war eine Texaco. Ne? Okay. Früher Rhein-Preußen.
Ja.
In Nürburgring gab es eine Aral oben am Hochstaden. An der Hohen Acht hier oben beim Kobi gab es eine Aral. Also in Mühlenbach bei meiner Tante gab es den BP ein Stückchen weiter eine Aral. Ne? Aber die sind...
Hat sich alles nicht gelohnt für die großen Firmen? Ne?
Für die großen Firmen hat es sich nicht gelohnt. Der Winter war zu lang, die Literzahlen waren zu gering. Mhm. Es kam ja dann diese Selbstbedienungssache, das war in den 80ern, 84, und dann hat Werten Esso, ist dann auch gekündigt worden. Und da war auch keine Möglichkeit, hier aufgrund meiner verkauften Liter und aufgrund, was die erwarteten, das war so weit weg. Und dann ist dann ein Kleiner hier rum, der hat hier 100 Tankstellen, der hat gesagt, komm, wir machen einen Vorvertrag. Du musst es aber selber finanzieren, selber. Naja, sage ich. Und wenn nicht, dann ist der Vertrag hinfällig. Das haben sie so gemacht. Also da konnte man mit reden. Ja, so habe ich das probiert, war kein Problem. Was für ein Glück. Mhm. Nicht nur was für ein Glück, dass ich es gemacht habe, was für ein Glück, dass ich kein Pächter bin.
Ja, das stimmt.
Ja.
Genau.
Die würde mir den Arsch lang ziehen. Das
du
muss
machst
ich
jetzt hier alles, dein Laden auf eigene Rechnung, auf eigenes...
Ja, es ist natürlich ein, wie nennt man das, so ein Franchise-Vertrag mit der Firma Deutsch. Die ziehen auch von allem etwas Geld. Aber man muss doch wirklich die Kirche im Dorf lassen und sagen, die Leute kommen doch wegen dem Benzin, der Preis ist immer gut, kommen die bei mir in den Laden. Mhm. Und die kaufen eine Flasche Cola und Tafel Schokolade oder essen bei mir zum Mittag.
Und dann kommen noch die Handschellen, die Modellbauabteilung.
Das kommt auch noch. Wenn sie zur Toilette müssen, müssen sie durch die 1000 Modellautos durch und dann werden sie mal erlöhrig. Ja, aber es haben mich mittlerweile auch schon zwei Firmen gefragt, ob sie könnten, hier, wie der Vertrag läuft. Mit jetzt.
Jetzt, ja.
Zu der ersten habe ich gesagt, hör mal, ihr seid im Motorsport aktiv. Ja? Wenn ein anderer Chef kommt, dann kommt was anderes. Dann sind sie so schnell wieder weg hier im Ring, so schnell, wie sie gekommen sind.
Genau.
Ich sage, ich fahre gut, die waren gut zu mir, ich bemühe mich, sie in Ruhe zu lassen. Die haben mit mir nichts zu tun, es sei denn, der Computer fällt aus. Ja, aber sonst geht das alles gut.
Ja, das ist gut. Das ist, ich finde ja diese Handschlaggeschäfte, das geht ja mit Tankstellen eigentlich fast gar nicht mehr. Ne? Das ist also immer weniger. Und ich finde das gut, wenn man sich jahrzehntelang die Treue hält und das auch so hält. Ähnlich funktioniert es ja auch mit den Schlafgästen.
Das ist richtig. Ich habe zum Beispiel seit 40 Jahren oder was die Firma Bildstein, das ist ThyssenKrupp und so, hier wohnen. Fahre aber sonst diese Übernachtungen also drastisch zurück. Meine Stammgäste mache ich noch. Ich werde 70. Was soll ich denn noch machen? Ne?
Ja. Gibt es eine vierte Generation?
Nein. Oh. Ich habe einen Sohn in Nürnberg, der ist in der Computerbranche, der wird das nicht machen.
Okay. Ne? Zu viel Arbeit.
Der hält zwar meine Geräte am Laufen, ja. Aber das ist nicht seins. Ne?
Aber du bist jetzt zurück zu dir und zu dem ganzen Betrieb her. Du bist gelernter Koch?
Ja. Die Schwester musste zur Bank, wie man das so macht. Da ist halt auch keine Zukunft mehr. Und ich musste ja Koch lernen, wollte aber immer Rennfahrer werden. Ne? Ja, dann hätte ich auch Ingenieur oder sowas. Das wollten sie aber nicht. Nein, das wollten die nicht.
Ja, also was Bodenständiges, was
hier, der Laden musste weitergeführt werden. Ja. Ich ging nach Maria Lach. Das ist ein Kloster hier in der Nähe. 40 Kilometer Benediktinerkloster. Und da war, die hatten ein Hotel, ein großes dabei. Und da habe ich gelernt und dann auch noch gearbeitet, Koch und Kellner gelernt. Und dann war ich in München, habe im Bayerischen Hof gearbeitet, am Promenadenplatz. Dann war mir zu viel Arbeit und ich hatte schon einen Alpina BMW. Also Autos hatte ich immer, das war nicht das Thema, ne? Aber nicht auf die Rennbahn. Und dann bin ich auf der Telfahrschule gegangen. Das war dann, wie das so ist, Schüler, nichts mehr. Ja, wurde ja bezahlt, die Schule, und was konnten die? Ja, mehr, nichts. Ja, Hauptsache, die meiste Zeit waren wir nicht da. Ja, und dann bin ich gemustert worden, musste zur Bundeswehr.
Ja, okay. Ja,
und da kam ich aber dann hier nach Koblenz und war nachher als Feldkoch in Mai. Also ich war Heimschläfer und fuhr mittags nach Hause. Ja. Aber damals bin ich auch noch Nordschleife gefahren. Ne? Da wurde auch noch kassiert mit der Tasche.
Habe ich auch noch erlebt.
Und
die alte Nordschleife.
Das war der Herr Diederich, das war der Herr Merten, das war der Herr Esch. Die kannten wir alle und die saßen ja auch schon mal hier am Stammtisch. Kann ich mal eine Runde fahren? Fahr. Ne? Also das hat dann noch nichts gekostet. Ne?
Ja. Da bist du mit deinem Alpina BMW gefahren.
Ja. Aber der ist immer ganz geblieben. Es gab ein paar kriminelle Situationen, ne? Aber es hat eigentlich immer hingehauen.
Aber wie bist du da von dem Wunsch, Rennfahrer zu werden, abgekommen? Ich meine, nur gerade vor der Tür?
Im Grunde war es nie realistisch. Man brauchte auch damals schon das Geld dafür. Mhm. Das Geld war nicht da. Ne? Das war damals teuer, genau wie es heute teuer ist. Hm. Ne? Wie viele Leute wir hier kennen oder kannten, die da ihr Vermögen verblasen haben. Und zwar ruckzuck.
Kommen wir gleich noch drauf.
Ja, kommen wir gleich noch drauf. Ja.
Freue ich mich schon drauf. Das,
aber es gab ein Ford Escort-Pokal hier, ein Rennen. Das waren die Anfänge der Markenpokale. Mhm. Das war so ein Ford Escort Mexiko, oder wie die Dinger hießen. 1300 Kubik, starre Hinterachse. Konnte man wunderbar mit rutschen. Ich hatte so ein Auto. Okay. Das hab ich bekommen. Und da haben die alle gesagt, was machst du mit dem Auto? Und hier wohnte Hugo Emde. Das war so ein Drahtzieher im Motorsport.
Ja, genau. Das ist ja der Bildstein.
Der ist der Bildstein-Chef gewesen. Ja, und der residierte hier. Wir haben das hier, wo wir jetzt hier sitzen, 78 eröffnet. Und der kam vorher schon immer essen. Und der wohnte in der Pistenklause. Und als das dann offen war, hat er hier gewohnt. Und immer Zimmer 22. Und wehe, das war nicht das Zimmer, da war nicht da. Aus irgendeinem Grund. Da hat's gerauscht. Auf jeden Fall hat der da was gemangelt. Und da waren auch ein paar Gastfahrer, gab's schon da. Also es wäre was möglich gewesen. Und da hat der Alte hier Luft von gekriegt. Oder der ist da irgendwie hintergekommen. Da musste ja irgendwie ich so eine Lizenz und das hatte ich. Mhm. Dann, das konnte man damals ganz einfach beantragen und nach einem Jahr konnte man, ohne dass man ein Rennen gefahren ist oder hat er irgendwas angegeben hier am Nürburgring. Ja. Und dann gab es eine internationale Lizenz. Also das war nicht das Thema. Und wie der dann aber das spitz gekriegt hat hier, habe ich aber auch erst später erfahren, hat er zu dem Herrn Emde gesagt, Hugo hieß der, immer, wenn der da fährt, dann brauchst sie oder du, das weiß ich nicht, hier nicht mehr hinzukommen. Da war das geklärt.
Da hat Zimmer 22 zu.
Zimmer 22 zu. Das war dann wirklich knallharte Ansage. Ja. Aha, also. Und dann gab es dann so nichts. Und dann wurde ich aber oben ins Start- und Zielhaus eingeladen. Das war im Rahmen eines Formel-1-Rennens. Und ich durfte dieses Rennen gucken. Das wurde nicht übertragen. Aber das Formel-1-Rennen, das kam später. Und diese Escorts wurden intern gefilmt. Die mussten ja üben für das Rennen und alles, ob alles klappt. Und das Rennen wurde da oben übertragen. Heute wird mir das ja über DV, wäre alles kein Thema. Ja, damals aber nicht. Mhm. Und das durfte ich dann da gucken. Aber hören Sie mal, die da in der ersten Runde schon durch die Hecken verschwanden mit dem Auto. Also das war schon kriminell. Ich weiß nicht, ob ich das überstanden hätte. Ja. Und dann war es dann eben so. Ja. Nach der Bundeswehr musste ich dann hier einsteigen. Der war krank und alles nachher und ist ja 84 schon gestorben mit Krebs. Ne?
Dein Vater?
Ja.
Okay. Aber du hast das Ding hier ja zu einer Institution gemacht, beziehungsweise weitergeführt.
Weitergeführt. Und eine Institution war das bei meinem Vater. Ne? Da fuhr ich morgens in der Kirche zum Messdiener, dann saß der immer noch mit Rennfahrern oder mit Industrie da und war am Saufen. Oder Jäger. Ja, hat auch viele Jäger kamen hier hin. Also hier ist ja ein reiches Jagdgebiet. Ne? Ja. Und die saßen dann morgens noch da. Da fuhr ich in der Schule oder in der Kirche. Dann saßen die noch da. Waren die noch nicht im Bett. Ne?
Mit den Rennfahrern.
Was der hat das? Auch Rennfahrer abgefüllt. Den finden Mika Apiainen. Der hat fast den Start verpasst. Dem hat er Hefe eingetrichtert. Und die tranken Hefe und so. Und das ist ein ganz böses Zeug. Ne? Ja, den haben sie der Herr Treppe raufgeschleppt. Meine Onkel und der Vater. Ja, der Onkel machte die Tankstelle. Der Vater die Kneipe.
Okay, aber gefahren ist der da noch?
Der ist gefahren, ja.
Okay. Und was sind hier sonst noch für Leute ein- und ausgegangen?
Ah, da war noch so ein Fall mit dem Trinken. Das war der Sohn von der Margaret Thatcher. Der fuhr Markenpokal Golf. Der war von VW eingeladen.
Die Eiserne Lady.
Eiserne Ladys Sohn.
Okay.
Ja. Und Mark, glaube ich, hieß er. Mark Thatcher. Und der trank erstmal abends mal ruckzuck, wie der Engländer macht, so 3-4 große Bier, dann eine Flasche Rotwein. Und dann toucht er seiner Freundin da im Ausschnitt rum. Ich weiß genau, wo er gesessen hat. Ich weiß genau. Ja. Und ich ging am nächsten Tag auch Rennen gucken. Der war öfters hier. Der war ein paar Mal hier. So 24 Stunden Rennen gefahren. Mit Capri. Dann habe ich hier unten mal angerufen und habe gesagt, immer guckt mal, ob der aus seinem Zimmer raus ist. Da ist ja um 12 oder wann Rennen. War er natürlich nett. Dann haben die mal geklingelt darum und dann kam der Mann in die Gänge. Das war dann auch gut. Ich glaube, hat das Ding eh verschrottet. Ich weiß es nicht. Ja.
Bei dir hat ein anderer Wind geweht. Du hast dann den Leuten gesagt, Mensch, du musst morgen fahren. Jetzt gibt's nichts mehr zu
laufen. Nein. Den mussten ja auch immer die Leute haben, die mit dran. Der Chef des Hauses hier, der trank ja da auch noch mit. Dann ging es dann am nächsten Tag wieder hart zur Sache hier. Und dann kamen sie nachmittags wieder, Silvester, trinkst du einen mit? Nein. Hat der 10-mal gesagt nein. Aber beim 14. Mal hat er eine mitgetrunken. Der hieß Silvester. Die hatten 18 Kinder, 3 sind klein gestorben. Er war der Letzte und die Namen gingen aus. Der war ein Silvester geboren und hieß Silvester.
Dein Vater?
Ja. Und konnte jedem einen Witz erzählen und der Onkel Anton auch und die rauchten Zigaretten, die tranken Bier. Da war, wenn das an den Nachmittag und an den Abend ging, dann war das, wie soll ich sagen? Die Mutter ist in der Küche verzweifelt, die hat das Essen gemacht und der Chef war vorne leicht angeheitert. Sein schwer.
Bester Gast. Aber irgendwie hat er Spaß gehabt beim Job. Das ist doch auch manchmal wichtig, oder?
Ja, das hatte er. Ja, das hatte er. Ja. Der war übrigens bei der Straßenverwaltung hier und hatte, früher gab es man nannte die Straßenwärter und da war er versichert und hatte ja auch ein Gehalt. Und dann hat man eine Strecke, die man bearbeiten musste. Mhm. Die musste man dann in Ordnung halten. Mhm. Er hatte von hier vor der Haustür bis zur Hohen Acht, wenn die Hecken geschnitten werden mussten, hinten am Brünnchen, da gab es früher Hecken, am Streckenabschnitt Brünnchen auf der Straße, die B410. Dann hat er sich seinen Freund Mai geholt, der die Strecke von hier nach Firneburg hatte und hat dem bezahlt und der hat ihm die Hecken geschnitten. Der Chef, Herr Wilges, saß eh jeden Tag in der Kneipe, also deshalb konnte da nichts passieren. Aber dann kam irgendwann ja mal der Punkt, wo er mittags war der immer hier. Da hat er hier Dienst. Ne? Und dann fuhr er noch mal die Strecke ab, wenn er sie abfuhr.
Ja.
Ja, und dann habe ich mittlerweile so einen Schrieb gefunden, vor ein paar Jahren schon gefunden, als die Mutter gestorben ist. Da hat er dann gekündigt, 64 oder wann, weil er nicht mehr kann. Mhm. Und dann haben die zurückgeschrieben, ja, Herr Retterath, wenn Sie mal Ihren Vertrag gucken würden, aus dem Jahre, was weiß ich, 1951 oder so, Sie haben eine Kündigungszeit, die jetzt mittlerweile, jetzt weiß ich nicht, ja, ich glaube fast ein Jahr oder so was ist. Aber in Ihrem besonderen Fall wollen wir davon absehen und stellen Sie ab Oktober schon frei oder so irgendwas. Ja. Die waren wahrscheinlich froh, dass er weg war. Dann kam das ja auch mehr mit den Essen noch. Sonst war ja das Essen eigentlich nur so am Wochenende. Aber es kamen dann schon mehr Gäste und das wurde dann auch immer mehr hier am Nürburgring.
Du hast dann 1972?
Ja, 73 so rum war das,
weiß ich nicht.
Musste ich das übernehmen, ja.
Okay.
Ja.
Und du hast dann gesagt, jetzt machen wir das alles ein bisschen größer und auch ein Hotelbetrieb.
Nee, die Mama hat gesagt, die hat hier die Hosen angehabt, die hat das ganz klar gesagt. Aber die hat gesagt, wir hatten hinten im Altbau zwei Gästezimmer. Die hätten 61 schon mit Bad gemacht werden sollen, das wollte die Oma aber nicht. Das wäre heute auch überholt, keine Frage. Und dann sagt sie, wir müssten ein paar vernünftige Zimmer haben und. Und dann haben wir hier so 75 oder so überlegt, ja. Und dann sollte das, wo wir hier sitzen, sollte auch noch ein Geschoss mehr haben mit Dach. Mhm. Und dann ist ja 76 der Lauda verunglückt. Dann war klar, dass auf der Nordschleife nichts war. Und dann haben wir nasse Füße gekriegt, ja. Das war ja doch dann schon, da wurden 800.000 Mark finanziert.
Mhm. Und das muss man im Sommer
mit immer reinmachen. Mit 13% Zinsen.
Ja.
Und der Stock, der weg, ich glaube, das waren 150.000 Mark. Deshalb ist das eben mit dem Flachdach dann, aber es ist noch dicht. Und dann hatte man dann ein paar andere Zimmer, die dann auch eigentlich gut belegt wurden. Ne? Mhm. Weil es gab nichts hier rum. Da gab es kein Lindner, kein Dorinth. Da gab es das alte Sporthotel oben. Die hatten auch nicht viel Zimmer, 30 oder was. Ne? Und dann gab es den Nürburgring, den Daniels. Die Pistenklause gab es da auch noch im kleinen Rahmen noch. Mhm. Ne? Also für das Gästeaufkommen hier gab es wenig. Also in den 60er Jahren fuhren die Formel-1-Fahrer, die fuhren da A runter. Die fuhren in die Lochmühle. Und in Adenau gab es noch was damals. Ne?
Aber das macht ja den Charme hier aus, dass diese ganzen kleinen Gasthöfe alle voll gepflastert sind mit Fotos von den größten Rennfahrern zur damaligen Zeit, die alle da gewohnt haben.
Ne? Das ist richtig.
So halbwegs privat.
Ne? Das ist richtig, halbwegs
so,
privat.
Ja. So war das bei euch auch.
Hier, ne? Niki Lauda hat bei einer Bedienung Helga Müller in Adenau in der Mittelbach gewohnt. Sie ist auch verstorben. Ihr Mann lebt noch.
Da hat Bedienung zu Hause.
Da hat der Niki Lauda gewohnt. Der hat gesagt, der Niki, der Österreicher, ist wieder da. Und völlig pflegeleicht, da fuhr der Formel V.
Ja.
Ja? Und das hat sie mir öfters erzählt. Und die hatte zwei, drei Zimmer, haben die heute auch noch alle. Ne? Mhm. Die hatte damals auch schon so ein paar Gästezimmer. Ne? War aber kein Problem. Ihr Mann war Fliesenleger. Die kriegten wenigstens die Bäder gemacht. Ne? Das war ja kein Thema. Aber da hat Niki Lauda gewohnt. Ne? Naja, wohnt er in der Pistenklause. Als er dann mal, er hat ja auch kein Geld gehabt.
Der hat nie Geld gehabt.
Nee, ganz der genau, hat kein ja. Geld gehabt.
Und das
die Familie war steinreich, aber die haben ihm nichts gegeben.
Genau,
das wäre mir ja genauso gegangen.
Ja,
ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob es so schnell gewesen wäre, bin ich gelaudert.
Aber weiß es ja nicht. Ne? Ja. Aber ja. Der, das war dann 1976, der Feuerunfall.
Der Feuerunfall, da war mir klar, dass das Feierabend ist auf der Nordschleife.
Tatsächlich, also ja. Wo war ich das gleich?
Ja, das war,
es gab
ja
schon also vorher die Sicherheitsbedenken.
Keinem oder? Klarer wie mir. Ja, okay. Ich weiß doch ganz genau, ich war am Schwanzschwanz. Ich bin, als abgebrochen wurde, nach Haus gegangen. Informationen an der Strecke waren keine. Mhm. Ich hatte ja nicht weit. Im Radio kam das dann schon. Und wir haben hinten um 16 oder Uhr schon die Tür zuschließen müssen an der Kneipe, weil da Besoffene und was hier aus dem Schwanzschwanz, tausende Leute, das ging nicht. Wir hatten da öfters zugeschlossen abends. Mhm. Voll und zu. Ne?
Harte
und,
Tür.
Ja, und da hab ich, weiß ich genau, da die Tür stand mit Leuten erzählt hab, was passiert ist und dass das vorbei war mit dem Formel 1. Das war, ja, die hatten ja vorher schon gemault. Ne? Da war ja vorher schon Theater.
Ja, genau.
Die wollten ja
die
schon
die Lauda nicht mehr. Wollte eigentlich gar nicht starten,
die wollten ne? nicht mehr. 70 war es Jochen Rindt, da sind ja. Ja die Randstreifen gemacht worden, da war auch so ein Theater. Mhm. Das Rennen ja kurzfristig abgesagt worden, da war es ja in Hockenheim. Mhm. Und am 10. September ist Rindt ja dann in...
Natürlich verunglückt.
Und da haben sie hier in der Eifel gejubelt. Blödsinn. Mhm. Ja, der Rindt war das ja nicht allein. Der Rindt war halt nur der Sprecher hier, der gesagt hat, ja, wenn wir hier da runterfahren, da stehen die Bäume und bla bla. Ja, also da war klar 76, dass das rum war. Ja, und dann hatten wir hier angefangen. Dann haben wir aber auch langsam gemacht, nach und nach. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo man es fertig machen muss. Ja, dann war so viel Geld dann mittlerweile drin, dass wir sagen mussten, jetzt muss es durchgezogen werden. Dann haben wir im Frühjahr 78 eröffnet. Und das ging dann auch stramm an hier. Wir haben ja hinten in der Kneipe, wo jetzt die Modellautos sind, viel zu wenig Platz gehabt. Da war ja abends ein Gedränge mit Essen, die Leute kriegten keinen Platz und, und. Platz hatte man jetzt. Natürlich musste man auch alles andere mehr haben. Man muss ja Teller haben, man muss Besteck haben. Die Küche schafft es dann nicht mehr. Ja. Ne? Es ist ja nicht nur mit hier 130 Plätzen getan. Ne? Die Kneipe war ja auch noch auf hinten. Die hatten wir auch noch. Mhm. Das lief beides. Ne? Also da ging es schon zur Sache. Aber ich meine, man hätte besser Personal bekommen wie heute noch. Bedienung war immer schwierig, war immer schwierig.
Aber heutzutage ne?
so ist das richtig. Aber heute ist das ist das ein Drama. Ja.
Das glaube ich.
Also jetzt ging das ja an mit dem Eifelrennen.
Ja.
Und dann hatte ich direkt March hier drin, BMW.
Okay.
Die wohnten bis dahin, da in der Quiddelbacher Höhe, das zerfallene Hotel. Haben Sie das gesehen? Die Brücke Quiddelbach an der Rennbahn, Flugplatz, wo es hochgeht.
Ja, das kenne ich.
Da ist doch links ein Hotel, was fast zusammengefallen ist.
Das habe ich heute gesehen.
Ja, das gehört einem.
Okay.
Der ist auch, aber es ist nicht baufällig, sagt man. Mhm. Deshalb kann er es so stehen lassen. Ja.
Aber warum macht man da nicht irgendwas draus?
Ja, weil kein Wasser, kein Strom, diese Probleme, die hier waren, die hier behoben wurden mit dem Gewerbepark, den Sie jetzt sehen. Mhm. Wir hatten zwar nachher, das kann ich aber noch erzählen, mit dem Wasser und dem Strom. Aber wo bin ich jetzt hängen geblieben?
Bei March.
Ah, March. Ja, dann kam March hier hin. Da fuhr ja Winkelhock, da fuhr damals Zunino, die fuhr nachher Formel 1, Marc Surer. Mhm. Ja, Marc Surer, Manfred Winkelhock.
Ja, der Formel 1 Kommentator. Und
der Surer, ja, der fuhr Formel 2. Die fuhren BMW Formel 2. Und da war dann Eifelrennen, hier Formel 2-Rennen. Da waren tolle Rennen auf der Nordschleife. Und die Leute kamen ja auch, nicht samstags abends, die waren ja fast eine ganze Woche hier. Mhm. Da war damals Robin Herd. Irgendwann, da war auch noch Ron Dennis. Ich habe das alles in die Rechnungen, habe ich noch all. John Wickham, der war jetzt noch mal hier. Der fuhr Spirit. Das war aber jetzt nicht 78, das war schon ein bisschen später. Mhm. Spirit, und er hat nachher Spirit Formel 1 gehabt mit Honda-Motor. Dann ist aber Honda zu Williams gegangen, war er praktisch pleite. Ne? Und er fuhr vorher Spirit BMW. Mhm. Da fuhr Giacomelli, da fuhr Stefan Johansen, Derek Daly. Also, möchte jetzt nicht da irgendwo, also waren alles bekannte Rennfahrer damals.
Und die haben hier gewohnt?
Die haben gewohnt, das Team, ja. Und dann war Ostern rum, war ein Formel-3-Rennen auf der Nordschleife. Da hatte ich dieses französische Team Martini. Das ist Hug de Chanac, war der Rennleiter. Den gibt's heute noch. Mhm. Den gibt's noch. Wenn der hier war bei den Formel-1-Rennen, die wir hatten, kam der immer noch hin und hat mich begrüßt und so was. Okay. Und bei dem fuhren, damals waren die französischen Rennfahrer gefördert, staatlich, von der Benzinfirma Elf. Okay. Da hatten ja die Franzosen schon mal 7 Formel-1-Fahrer drin. Heute haben sie ja keine mehr, ne? Oder Jahre haben sie keine mehr. Ja. Da fuhr damals Alain Prost. Der saß vorne am Stammtisch beim Frühstück. Und da habe ich noch gedacht, Mensch, hast du einen dreckigen Rennanzug an? Ja. Ja, morgens schon. Ne? Ja, da saß auch Gerhard Berger, ne? Der fuhr der Formel 3.
Tatsächlich?
Und die haben da gefrühstückt und da waren aber jedes Jahr andere Fahrer. Ne? Die wurden dann also praktisch durch die Serien durchgehoben. Da kippten manche raus. Philippe Alliot.
Waren die so ganz normal oder hat man
ja,
damals
alle
schon
normal.
Keine Ausfälle oder
keine Ausfälle.
Boxenluder?
Nein, keine Ausfälle, oh, null, nichts. Tut mir leider leid. Ja. Nichts, nein, nichts. Ich meine, vielleicht weiß ich auch ein paar, die nicht so umgänglich waren. Ne? Die hätten ja hier gar keine Chance gehabt. Ne? Da könnte ich jetzt 2 nennen, aber es ist nichts vorgefallen.
Ja, aber die 2 können wir dann doch mal nennen. Ne?
Ja, so ein Bob Wollek war schwierig, ja.
Aber was heißt das? Viel getrunken, wenig gezahlt?
Nee, da wollte ich nichts. Ich meine, hier rum spricht sich ja dann noch einiges rund, wo die gewohnt haben und der andere lebt noch und das tut mir nicht. Das tut mir nicht. Die haben mir auch nichts getan, also wirklich sagen.
Okay.
Ne? Ja, ich kann dir nicht sagen, das ist ein Arsch, aber ich habe da nichts mit zu tun, ne? weil irgendwo anders was vorgefallen ist. Aber ich konnte dann ja schon ein bisschen auswählen und hätte dann da nicht, es haben Fragen da schon viele an. Aber ich hatte dann wirklich jahrelang diese March-Leute, da wurde dann nachher dieses Spirit draus, Und dann wurde daraus Maurer, Formel 2. Mhm. Denn Maurer ist der Berliner Getränkehersteller. Mampe, Halb und Halb, war damals ganz groß im Motorsport. Da fuhr der Belloff. Der wohnte aber nicht hier, der wohnte in Wiesenscheid. Und da fuhr Eje Elk, ein Schwede. Und der hat ein eigenes Auto gebaut, ein Formel 2. Mhm. Ne? Das, so ging das. Und da war dann irgendwann auch diese Formel 2-Serie beendet.
Du hast dann ja also über die ganzen Jahre tatsächlich viele Rennfahrer bekocht. Das ist übrigens ein ganz interessantes Thema. Gab es das nicht, dass die irgendwas Besonderes gegessen haben? Du hast gesagt, die haben von der Karte bestellt.
Nee. Ich hatte beim Formel 1-Rennen schon Williams hier wohnen. Mhm. Jack Lafitte, der lag den ganzen Tag im Zimmer. Da hatte ich einen guten Kellner, Thomas Leif, der war 30 Mal da oben, hat den was gebracht. Den haben wir überhaupt nicht gesehen. Ja. Und der andere war der Rosberg, Vater von, also Keke Rosberg. Da gibt es ein Foto, das hängt da vorne mit meinem Vater. Ja. Und der war super umgänglich. Ich habe ihn auch irgendwann noch mal gesehen. Da ist, der kam auch schon hierhin essen, da fuhr der noch Formel V. Super V, das ist eine VW-Rennserie, die es damals gab.
Beim Kurt Bergmann noch, ne?
Ja, richtig. Aber da gibt es noch eine Story mit dem Lauda. Und seitdem kannten wir den und dann fuhr der Williams und haben die gewohnt. Ne? Da waren 24-Stunden-Rennen, ist er mitgefahren mit dem Capri, da hat er auch hier gewohnt. Und da gibt es einige Bilder von.
War der trinkfest als Finne oder ist er da?
Nee, ich glaube schon, der hat Kaffee getrunken.
Die alle langweilig.
Aber da war Frank Williams, ne? Frank Williams hatte als Gast Sebastian Coe dabei. Das ist ja heute, ich habe den jetzt im Fernsehen gesehen, der ist ja für diese Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die jetzt da in Katar war, verantwortlich. Ne? So. Da war der, habe ich den am Tisch sitzen sehen und der war da auch benannt und der hat auch dazu gesprochen, weil das da hingeraten ist, die Veranstaltung. Ne? Und da habe ich auch gesagt, hör mal, der war auch schon hier und ich weiß, dass sie hier von der Mutter Rehbraten bekommen haben. Das war dann schon noch ein Reh hier aus der Gegend. In Rahmsoße und ja, das konnte die. Ja. Und dann war der in der Küche und hat gesagt, so was hätte er noch nie gegessen. Das war fantastisch. Da war der Läufer dabei. Und dann gingen die laufen. Da waren die eine halbe Stunde weg. Oder ob sie vor dem Essen waren und kamen dann essen, weiß ich nicht. Und dann ist er ja verunglückt. Dann ist er querschnittgelähmt. Da ist ja da in Paul Ricard mit dem Auto verunfallt. Aber als die hier waren, das war dann 84, 85. Da war die Grand Prix-Strecke neu und das waren die ersten Rennen. Ein Rennen war im Herbst.
Man sagt ja, dass Frank Williams auch eigentlich nie Geld hatte. Ne? Das war auch immer alles so auf Kante genäht.
Nee, das war auf Kante genäht. Aber ich weiß, dass er vorher, da fuhr der, die hatten das Rennauto ISO Marlboro, ISO. Mhm. ISO. Mhm. Dann hat Wiesenscheid, hier, ein Mitkollege von mir, lange aufs Geld gewartet. Ob sie es gekriegt haben, weiß ich nicht. Lange. Aber als er dann diesen Williams hatte, da waren ja die Japaner dabei schon. Da war Geld da. Nee, da wäre ja nie was passiert. Das war also wirklich. Aber vorher war das schon ganz eng.
Aber wer hat mir das erzählt? Mensch, war das? Ich glaube, das war Kurt Ahrens.
Der hat richtig.
Der hat gegrillt im Fahrerlager und da kam Frank Williams und hat den Fahrer eine Wurst abgeben können.
Da hat er diesen ISO.
Da hat er Kurt Ahrens an der Wurst angebettet.
Ja. Da war dann, wer war da noch hier dabei? Ah, da fuhr Alan Jones, der Australier. Und der hat Wein getrunken. Ja, der ist da hier noch irgendwie, hat der eine Platzierung gehabt. Ich weiß aber nicht,
was. Als
Formel-1-Fahrer, hier beim Formel-1-Rennen. Und die haben gesoffen abends. Liter Schoppenwein, wie man hier sagt. Ne? Also billiger Moselwein. Ne? Aber beim Italiener kriegt man heute auch nichts anderes. Nee, also das ist hallo. Egal, ne? Aus dem Kanister, ja. Ja. Und die haben gesoffen, das weiß ich noch. Ja.
Und jetzt
die
Geschichte mit Niki Lauda.
Niki Lauda wollte ich nur noch sagen. Meister der hatte Bergmann. Ja damals bei der Bedienung, wohnte der. Und die gingen abends, der Bergmann, der Huber, Breitsberg, die wohnten in der Hohen Acht. Das war ein Freund von meinem Vater. Kobi Deutschland nannten wir den. Jakob Till. Das alte Hotel, was noch Richtung Autobahn links steht.
Ja.
Ja. Das ist ja noch auch aus den Jahren. Uralt. Das ist aber zu auch. Der Sohn macht das, ich glaube im Winter macht er noch was Wintergeschäft da, aber sonst immer. Und da haben die abends an der Theke den Zieleinlauf verhandelt. Das hat mein Cousin Alfred Tempel, der stand da jeden Abend und war auch am Saufen. Und der stand dann praktisch an der Theke daneben, da wurde das ausgemacht. Wir machen die ersten drei oder was und das Preisgeld wird geteilt. Ein schönes Rennen, das Preisgeld wird geteilt. Die brauchten die Kohle. Ne? Ja, Marco war auch dabei, Dr. Marco, Dr. die Marco, Österreicher
ja.
Mafia da.
Der jetzt, ja. Ja, das war die Mafia, das stimmt. Ja, genau.
Die haben ein schönes Rennen geliefert und haben sie Geld geteilt. Der war auch jahrelang Gast bei mir, ne?
Der Marco?
Ja, da kommt auch keiner mit zurecht, außer ich.
Mit ihm?
Ja.
Echt?
Ja.
Ist der ein schwieriger Typ?
Ja, ja, ja. Aber ich habe die Motorsport-Ahnung immer gehabt und er hat ihm gesagt, schmeiß den Fahrer raus. Hat er gesagt, das ist richtig, den wollte ich gestern schon rausschmeißen.
Ja. Aber er muss auch ein begnadeter Fahrer gewesen sein. Ne?
War er auch.
Einer der besten
Fahrer. Ist ja dann auch verloren da in Clermont-Ferrand und dann Deutsche Rennsportmeisterschaft. Davor hatte der die Mercedes.
Eigentlich die tollste Zeit, oder?
Mit Louis-Reklame drauf.
Ja.
Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, daher kam ja kam die DTM, das war später. War erst die Rennsportmeisterschaft und der hatte auf einem Commodore-Computer als Sponsor, auf dem anderen stand Louis drauf. Das war so ein Herrenmagazin wie Playboy, gibt es nicht mehr. Gab es damals Louis und Playboy. Und gefahren hat der Weidler, Volker Weidler und Helmut Klammer, der österreichische Skirennfahrer. Ja, der verbrachte auch eine ganze Woche bei mir. Da komme ich eines Morgens runter. Ich muss ja früh sein für den Frühstück. Da sitzt der Meister noch da hinten. Er hat sich dann selber Bier gezapft, so und so viel. Da an dem Tisch, wo jetzt das Frühstücksbuffet steht. Und da saß er noch da. Ich weiß nicht, ob der nicht zu fahren hatte, sonntags, ich weiß es nicht. Aber ein ganz normaler, umgänglicher Mensch. Also mit solchen Leuten kann man Freude haben, wirklich. Ja. Und mit dem Marco, da kam ja keiner mit zurecht, heute ja noch nicht.
Aber wieso? Was heißt denn?
Ich weiß es nicht. Er hatte ein Hotel in Graz.
Ja, stimmt. Ja,
und der kann mich ja auch beobachten hier und sagt, das ist genau der Mann, es kann nicht anders sein, den ich bräuchte. Ja? Der vergeudet hier sein Leben, so ungefähr. Nicht für Rennen zu fahren. Ja? Der rief mich an, der war freitags noch, der war ja noch Anwalt, ne?
Ja.
Ist er auch noch.
Ja.
Ja. Der hat mich zigmal eingeladen nach Österreich. Ich bin niemals hingefahren.
Ja. Der hat mehrere Hotels jetzt, glaube ich. Ne?
Ja, kann ja sein, dass er mehrere hat. Ja. Aber damals hatte er eins und hat ja dann das Trennteam gehabt und, und. Dann rief der hier, gab es kein Handy noch, da rief der hier freitags an, nachmittags, sagt dem so und so, ich weiß nicht, Monteur hat er lang den gleichen da gehabt, den Chef-Mechaniker da. Die sollen heute fahren im Training. Ich glaube, Pirellis hatten sie. Die Nummer so und so, 5 Runden, mit dem und dem Luftdruck. Dann das und das. Der hat mir genau erklärt, was der machen sollte.
Und du bist dann zum Mechaniker?
Und ich habe dem gesagt, so und so soll das gemacht werden. Ja, der hatte eine ganz klare Vorstellung von Motorsport und von solchen Sachen. Und wenn Leute dem nicht gepasst haben, ist ja heute noch so, so werden ja die Fahrer gewechselt.
Ja.
Ne? Dann, wenn der keine Leistung bringt, geht er.
Ist er raus.
Ja, ist er raus.
Ja. Richtig, genau. Aber heute, wenn man überlegt, dass die da heute Satelliten anmieten, um die Telemetriedaten zu übertragen, finde ich es ganz lustig, dass er dich angerufen hat, den Wirt.
Damals ja, wie ja. Ne? Ein Handy gab es doch nicht. Der kriegte doch seine Leute im Fahrerlager nicht.
Ja, ja, klar.
Ja.
Das ist super.
Ja.
Also man merkt, das ist
aber ein bisschen... Aber ansonsten hier, oh, der Marco, ja. Wir möchten gerne einen Tisch draußen auf der Wiese haben heute bei dem warmen Wetter. Da gab es keine, ich weiß nicht, ob die Rast da war. Ja, sag ich, trage einen Tisch raus, stell ihm 5 Stühle dahin. Da haben sie draußen gesessen. Und?
Das können wir machen, was sie wollen. Also, es ist so ein bisschen der Friseursalon der Nordschleife hier eigentlich, wo alle ein- und ausgehen und alle Geschichten irgendwie immer verteilt werden.
Aber ich meine, jetzt will ich mich ja hier nicht hervorstellen. Es gab ja noch mehr Rennfahrer in anderen Hotels oder so. Ist
ja, klar, aber jetzt sind sie ja nur mal hier.
Und ein Unterschied gibt's. Es gab wenig so Bekloppte wie ich, die auch noch Motorsportinteresse hatten und Ahnung davon hatten und sich von Kind an dafür interessiert haben. Ne? Es waren selbst meine Mitschüler. Da waren es vielleicht anderthalb, die auf der Hälfte von mir marschierten. Aber die anderen hat es nicht interessiert.
Komisch, ne?
Und wenn ich heute hier Jugendliche auf 450-Euro-Basis habe, aus den Orten hier am Ring, die kommen ja nicht von Köln, die fragen mich samstags, was ist denn heute für ein Rennen? Ich sage, heute ist VLN. Das wissen die nicht. Mhm. Ob sie wissen, was VLN ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein Tourenwagenrennen. Das wissen die nicht. Das interessiert die nicht. Ja, das interessiert die nicht.
Verrückt, ne? Ja? Obwohl die aus der Gegend kommen.
Es gibt hier und da gibt es ein paar, wie der Scheid. Und da gibt es so ein paar Leute. Hier der Mannheller hier hinter mir, die sich dann irgendwann auch für den Motorsport interessieren. Aber im Grunde sind das von den Jugendlichen Minimalprozent.
Auch hier in der Gegend.
Ich
hätte wirklich gedacht, wenn du hier einen Gebrauchtwagen kaufst, weißt du, der ist auf jeden Fall
das
schon.
Das war zu meiner Schulzeit schon so. Ich hing im Fahrerlager mit noch einem und noch einem. Die anderen hat es schon nicht interessiert. Das waren 3 Mann.
Also, Jackie X hat hier auch mal gewohnt.
Jackie X hat hier gewohnt. Der hat sein Fahrrad mit auf das Zimmer geholt. Das fand ich auch nicht so gut. Die Zimmer waren ja relativ neu. Ja. Der war im Anhang von Hugo Emde. Da waren viele Leute. Im Anhang von Hugo Emde war auch Rolf Stommel.
Okay.
Ja, der kam dann mittags das Essen holen bei meiner Mutter und hat es mit nach Hause geholt und ich soll es beim Emde aufschreiben. Das war alles ganz klar. Ja.
Ja. Rolf Stommel, der muss ein ganz lustiger Typ gewesen
ja,
sein.
Ja, ja, war ganz umgänglich. Der war aber.
Der Kölner.
Wie gesagt. Der Ile in der Tasche, ne? Ja, wir mussten ja irgendwie sehen. Der hat ja als erster so mal richtig die Sponsoren so rangezogen und zum Geldgeber gesagt, hör mal, gib mir noch 100.000 mehr und du kriegst von mir 50.000 zurück. Summen sag ich jetzt mal so, aber ja, ja. So muss es dann auch, ist es dann gelaufen, ne? Ja, es ist okay. Dann auch irgendwann aufgefallen.
Und der
aber ich war bei Stommeln auf Berdio. Oh. In Köln, im Lattenfriedhof, ja. Mit Hugo Emde natürlich, mit wem sonst.
Und der Hugo Emde, das muss man jetzt auch nochmal sagen, der hatte das Café Emde, so wurde das immer genannt.
Ja, richtig.
Das war der Renntransporter von
Bilstein.
Und er hat das mit seiner Frau gemacht. Und das war so das.
Sibylle.
Genau. Und das war so der zentrale Anlaufpunkt für Rennfahrer, für Teamchefs.
Ja, ja.
Alle haben sich da getroffen und den neuesten Geschichten ausgetauscht.
Auch die, wie sagt man, die Funktionäre,
genau, ja.
Ob die Rennleiter und so in Nürnberg, Gernot Leistner hier, Schatz, Kurt Bosch und wie die alle hießen damals.
Der hat ja schon immer Politik betrieben
und
das ganz schlau gemacht.
Ja.
Hast du hier so ein paar Sachen mitbekommen eigentlich, wo hier mal so Sachen ausgeknobelt würden?
Ich habe eigentlich alles mitbekommen, aber es gab immer eine Fehde mit Georg Loos. Ja, da ist der Stommel ja auch mal gefahren, da durfte er dann beim Bus nicht mehr einsteigen. Georg Loos war für Herrn Emde ein rotes Tuch.
Aha.
Das war ein reicher Kölner Immobilienmann. Der fuhr Porsche 935. Die Autos waren rot-weiß, die gibt es in Massen als Modellautos. Und der Gegenpart in Köln war Krämer Porsche. Mit Krämer war Emde verwandelt. Aber den Loos. Obwohl, die kamen auch hier essen. Die kamen auch hier essen.
Aber da gab es damals viel so unter den Teamchefs viel so Streitereien, ne? Und viel so Stress, glaube ich.
Ja, wurde hinter den Strippen, da wurde schon gezogen. Aber ich glaube, das ist heute mit Sicherheit nicht anders.
Ja, bestimmt.
Das ist mit Sicherheit nicht anders.
Bestimmt.
Ja, und der Georg Loos, der wohnte in Nürnberg beim Förster Kräft. Der wohnte privat. Immer wenn er hier war, wohnten die da. Ja?
Wen haben wir noch? Bernie Ecclestone.
Ja, der hat mal, da habe ich auch noch die Zimmerrechnung von. Der hat mal hinten, da war aber Ecclestone noch kein Ecclestone in dem Grunde. Der hat in einem Einzelzimmer im Altbau mal gewohnt und ich habe da kassiert, ich weiß nicht. Der hat mir mehr Trinkgeld gegeben, wie Zimmer gekostet hat. Ne? Ja, ich kann es aber nur, es wurden ja auch schon damals so Meldezettel und sowas ausgefüllt, macht mir heute nicht mehr. Heute macht das der Computer. Und die Dinger habe ich noch alle im Speicher, die habe ich noch. Da kann man noch durchblättern und noch gucken. Ah, es gab noch Motorradweltmeisterschaft hier, auch 78, 79. Dann haben die Herren Motorrad, hatte ich 4 oder 5 Weltmeister hier wohnen auf einem Schlag. Da haben Barry Sheen kam und die anderen kamen alle hinterher. Der hat die wahrscheinlich alle angerufen. Da sind noch ein paar gute Zimmer. Gab ja nichts hier. Ja, da hatte ich die alle hier wohnen. Und dann sind die auch, da war irgendwann vorbei mit der Weltmeisterschaft hier auf der Nordschleife. Es war irgendwann vorbei. Aber so lange war der hier. Auch ein umländischer Gast, seine Frau, das Fotomodell, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Kind, er hat ja 2, das eine war klein, ich weiß aber jetzt nicht, ob das der Größere oder der Jüngere war, ob noch eins nachkam. Und der saß hier vorne und schmiss hier an diese Fenster, hat er irgendwas hingeschmissen vom Essen. Dann ist der gekommen und hat das Pizza sauber gemacht. Ich habe nicht gesagt, er soll das machen, der kam am Buffet und. Und er hatte einen Rolls-Royce, ich glaube, auf dem Nummernschild stand Barry 7. Ne? Ja. Die Engländer haben ja so die speziellen Nummernschilder.
Ja,
völlig problemlos. Dann Kenny Roberts, Steve Baker, Marco Lucinelli, alles Motorrad, bekannte Motorradrennfahrer damals.
Alles Namen, die mir nichts sagen, weil ich
diese Motorradszene überhaupt nicht. Ja, aber wenn Sie die jetzt eingoogeln, dann finden Sie das.
Ganz beeindruckend, was du für ein Gedächtnis hast.
Roberts, Sheen, Lucinelli, Steve Baker, die haben ja noch in mein Gästebuch. Ja.
Und es gibt noch eine, also erzähl noch mal ein paar Geschichten, was kommt denn in dem Buch noch vor? Oder was steht denn da noch so drin?
Immer dieselbe Story mit dem Fittipaldi.
Die müssen wir ja auch noch hören. Der schnellste Streckenabschnitt Döttinger Höhe ist gegenüber.
Ja.
Und du hast deinem Tankwartruf alle Ehre gemacht.
Ja, ich habe 5 Liter Esso-Sprit da hochgebracht. Ja, erstens mal war eine Testfahrt für ein Formel-1-Rennen, fuhr nicht viel Autos. Ich weiß, dass Chris Emmen noch fuhr mit dem Matra, weil ich da ein paar Bilder davon habe. Und dann hört man natürlich hier bei mir gegenüber, dass ein Formel-1, ob er stotterte oder auslief oder auf, ja. Und ich denke, jetzt mal gucken. Bin ich da rübergelaufen und sehe den so halb Richtung Mäusbad. Das sind so 400, 500 Meter. 500 Meter sind das. Ja. Ist er stehen geblieben. Fittipaldi, Emerson Fittipaldi.
Der angehende Weltmeister.
Im John Player Lotus.
Ja, okay. Ja?
Und ob der da Weltmeister war, war ich schon, glaube ich, letztes Mal.
Ich glaube, es ist geworden.
Ja, ja, ja. Und ja, ich bin dann da hingelaufen und der ist dann, da stand ja schon neben dem Auto und ja, hat mir dann so irgendwie angezeigt, ich verstand den ja so auch nicht, dass kein Sprit mehr hat. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich gehe Sprit holen. Ich kann nicht lang da getrödelt haben. Ich bin dann zurück, die Strecke, hab erstmal Kanister muss ich haben, ne? Muss ich ja mal suchen. Ein roter Esso-Kanister, den gibt's noch. Dann getankt, Fotoapparat geholt, ne?
Hat auch noch geholt.
Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wo er war, aber ich hatte. Und dann wieder hoch. War immer noch keiner da. Dann hat er getankt, da gibt's Bilder von, wo er einfüllt. Dann werde ich vor einem Auto geknipst. Bild liegt da drin von ihm. Dann habe ich noch mal 2, 3 Bilder gemacht und dann ist er abgefahren. Auto sprang an, er fährt ab. Und in dem Moment, wo er abfahren will, kommt ein weiterer Formel 1. Das war Chris Emmen in Matra. Der hält an, dann geben sich Zeichen. Habe ich fotografiert, habe ich. Und dann fuhren sie weg. Und dann war ich natürlich ein bisschen außer Puste und bin dann gemütlich über die Rennbahn. Es gab ja keinen Randstreifen, rechts und links war eine Hecke.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Man konnte einfach auf die Rennstrecke laufen.
Hat mich eh noch nie interessiert.
Ja.
Der Vater kriegte schon mal einen Anruf, er soll mal die Rollstuhlfahrer von der Rennbahn holen. Ja, das sagt ja schon genug.
Ja.
Ja. Und dann bin ich zurückgegangen und da kommt dann ein englischer, ein Ford Transit mit Engländern. Die haben ihn dann gesucht. Ja, und wie lang braucht der Transit um die Nordschleife? Erstens müssen sie ja oben mal merken, er kommt nicht.
Genau.
Dann müssen sie mal in Fahrerlager oder irgendwo gehen.
Ein Auto holen.
Ein Auto holen und entscheiden, wir fahren gucken. Ich glaube auch nicht, dass gar kein Streckenposten besetzt war. Ich glaube aber nur, es gab damals auch so Hauptposten. Ne? Mhm. Die waren eigentlich mit Sicherheit besetzt. Aber der Hauptposten da oben, hier, gibt's auch einen. Der ist jetzt noch da, den gibt's dann noch. Hier so 500 Meter rauf, so ein Holzhaus als Streckenposten. Da war keiner, da war keiner. Aber auf der Geraden haben wir auch nicht gedacht, dass da was passiert. Ich meine, es war ja auch nichts passiert. Es war ja nur ohne Sprit.
Ja.
Aber es kam keiner, es kam keiner, es war keiner da.
Emerson Fittipaldi, hast du den danach nochmal wieder getroffen?
Ja, der hat ja seinen Sprit bezahlt. Und dann kam der Manager, ja, habe ich auch noch getroffen. Und ich habe dann ja die Bilder. Und dann bin ich bei oben mal hin beim Rennen und dann hat er mir die unterschrieben mit Autogramm, ne? Und dann war ich in den 90ern in Amerika auf dem Indycar-Rennen. Da fuhr ja Emerson Fittipaldi einen Penske und ist in der Indycar.
Und hat gewonnen, hat 1 Million Bar bekommen, ne?
Ja, ich war dann, ich war akkreditiert, ja, muss ich mal sagen, über Schleichwege. Und bin dann im Fahrerlager in die Box gegangen mit diesen Bildern. Da war dann auch der Penske da, der Teamchef.
Mhm.
Ich kannte eh Leute da in Amerika, der Stefan Johansen und da war der Rennfahrer Alio und dann habe ich die Bilder gezeigt. Die haben sich abgerollt. Die haben sich abgerollt. Nicht wegen dieser Aktion, sondern wegen den Koteletten, die der hatte bis hier vorne hin. Ne? Der hatte ja Koteletten bis vorne an die Nasenspitze. Und dann wurden die Bilder rund gezeigt und dann hat Fitti erklärt, das habe ich ja mitgekriegt, was da passiert war. Ja, da hatten sie ihren Spaß, haben die Bilder da gelassen. Das hat 20, 30 Jahre ja keinen Menschen interessiert. Hat das ja nicht.
Ja, aber jetzt ist das alles.
Jetzt ist das interessant, weil heute steht an jeder Ecke ein Hubschrauber, da stehen auf jedem Knubbel 10 Posten, da hängen überall Ampeln und dann kommt das Safety Car und das kommt. Und hier.
Und früher bist du mit einem Kanister auf die Strecke gelaufen.
Nichts, jo, ne? Auf die Strecke, die habe ich öfters überquert. Das war nicht das Thema. Ja, ich habe noch Fotos gemacht und so.
Ist aber auch heute eine andere Zeit mit den Formel-1-Fahrern. Also ich war hier mal beim Formel-1-Rennen. Das ist ja, sobald das Rennen
sind
knapp abgewogen ist, steigen die Hubschrauber.
Ja, sicher, da sind die weg. Aber die Leute werden ja auch belästigt. Das ist ja...
Ja.
Das hat alles. Das war damals auch, aber es war doch etwas anders. Ne?
Ja. Und hast du das mitbekommen, so diese, also ich meine, es gab ja damals schon Frauen, die den ganzen Fahrern hinterher waren, also sagen wir es mal.
Der James Hunt.
James Hunt, der hat ja auch nicht unbedingt.
Das kenne ich aber auch so nur aus den Zeitungen. Hier kann ich das nicht so.
Ist das nie so mitbekommen, dass die hier die Frauen durchgeschoben haben?
Nee, wirklich nicht.
Ist das vielleicht doch nur ein Mythos?
Nee, ein Mythos ist es nicht. Aber wenn er jetzt hier mit der war und war auch in einem anderen Rennen mit einer anderen, das kann ich ja nicht nachvollziehen, ja, oder bestimmt. Nicht?
Ja. Gab es mal Rennfahrer, die dir als Einheimischen haben die Strecke zeigen lassen oder so?
Ja, ein ganz bekannter Fall. Alain Ferté im Formel 3 damals hier am Nürburgring unterwegs, nie den Nordschleife gesehen, wohnten hier mit der Rennwagen hieß Martini, der Teamchef war Hugues de Chanac, Franzose. Die wurden vom französischen Staat zum Teil und von der Mineralölfirma Elf gesponsert. Die hatten ja damals 7 Stück in der Formel 1. Ja. Und der kommt dann hier an und wollte auf der Nordschleife fahren. Die Nordschleife war aber zu, weil die Grand Prix-Strecke gebaut wurde und wegen Bauarbeiten geschlossen. Jetzt war er extra vorher gekommen. Ich weiß nicht, Donnerstag oder wann, kann ich ja nicht mehr sagen. Und dann war ich ja immer anfällig für Rennfahrer und war ja nur ein Spaß von mir. Ich sage, ich weiß, wo wir da reinkommen. Wir können heute Abend fahren. Der sprach mit Sicherheit nicht Deutsch und ich kein Französisch. Aber wir haben uns irgendwie verständigt. Also dunkel war, die Bauarbeiter weg waren, ging es los. Wir sind in Nürburgring in der Baustelle aufgefahren, an der T13. Ich habe dann schon gedacht, der fährt langsam, aber der hatte einen VW Scirocco und das ging direkt volle Suppe los, der Hatzenbach runter. Der erste Rechtsknick, im ersten Rechtsknick hat er schon das Auto verloren. Wir haben bis zur ersten Kurvenkombination in der Hatzenbach gebraucht, er hat gebraucht, um das Auto wieder aufzufangen. Also das war schon eine Meisterleistung, das muss ich heute auch sagen. Ich dachte schon, das wäre vorbei. Also wir haben beide Randstreifen gebraucht, auf jeder Seite.
Also ganz kurz, ihr seid nachts bei Dunkelheit auf die Strecke draufgefahren.
Ja, bei Dunkelheit, ja. Am Hellen konnte ich ja nicht, da waren ja Bauarbeiten, wir könnten ja nicht da reinfahren. Ne?
Okay.
Ja, aber als die weg waren, sind wir da reingefahren. Ich wusste, wo es reinging. Ich bin ja auch über die neue Grand Prix-Strecke schon gefahren nachts. Da war da noch nicht auf, andere übrigens auch. Wenn die Bauarbeiter weg waren, dann konnten wir ja mal gucken. Ne? Hatzenbach, dann habe ich mir schon Gedanken gemacht. Dann ist er erstmal langsamer gefahren. Ich habe ihm auf das Knie geklopft. Ich weiß nicht, wie ich mich verständlich gemacht habe, dass der langsam fahren sollte. Aber der war nicht langsam. Wir waren ja nicht auf einem Fluchtplatz. Das musste er irgendwo merken. Dann kam man über Fluchtplatz. Das ging. Dann habe ich mir auch schon Gedanken gemacht um den Adenauer Forst. Da fliegt ja jeder Tourist, flog ja damals da ab. Wir wären im Loch gelandet da. Dann kam mir zum Glück ein Fuchs oder ein Hase entgegen. Der haben wir überfahren am Schwedenkreuz. Da war ja noch nicht mit den Leitplanken so, da kommt das Wild nachts noch auf die Rennbahn. Und den haben wir da überfahren. Da war er, glaube ich, auch schon ein bisschen, da hat er schon gemerkt, das ist nicht so einfach hier.
Das war bei Kilometer 4.
Bis Kilometer 4 hatte mir alles hinter uns. Ich musste nur noch gucken, dass wir durch den Adenauer Forst kamen. Das hat er dann auch gemeistert und hat dann da irgendwann die Sache langsamer angehen lassen. Aber ich bin hier ausgestiegen. Ich bin direkt bei mir gegenüber von der Tankstelle ausgestiegen, habe ihm das klar gemacht. Er wollte aber noch fahren. Ich sag, fahr, ich bin ausgestiegen. Ich bin also nicht mehr mit bis zu Start und Ziel gefahren und bin hier aus zu Fuß hier rübergegangen und fertig, die Sachfirma ist erledigt. Und ich habe gedacht, den sehe ich nie wieder. Aber er kam irgendwann an und dann hat er mir klar gemacht, dass er 5 Runden gefahren ist und das Auto war noch ganz. Aber ich wette, der Druck war dann weg. Er ist da schön mal rumgerollt und hat sich das erstmal angeguckt. Und
ist denn niemand mehr was beweisen?
Ja, ja, ja.
War der nachher erfolgreich als Rennfahrer?
Ja, er ist Formel 1 gefahren. Jetzt müssten wir das gucken. Alain Fertet, der war schon bekannt. Ne? Okay. Wir hatten ja damals die ganzen Franzosen in der Formel 1. Prost, Fertet und.
Hast du ihn mal wieder gesehen?
Ja, ich habe ihn mal gesehen. Ich war in Miami auf einem Rennen und da lief er in einem Einkaufszentrum. Da kam er mir entgegen und wir haben geguckt. Ich wusste auch, dass er da war. Und ja, da war noch Philippe Alliot dabei und ja.
Und der hat ihn
kennst du schon noch? Ja, sicher. Ich mit meiner Schnauze hier. Ja, es kommen übrigens heute Rennfahrer hier zu mir rein, besonders beim Oldtimer-Rennen, und sagen, hör mal, weißt du nicht, wer ich bin? Weißt du noch, wer ich bin und so? War früher oft hier. Ach je, sag ich, ja, mit dem M1. Ah, ja. Ja, da denke ich auch, die tun heute so, als wenn sie mich ewig gekannt hätten. Damals als Pence haben sie mich mit dem Arsch nicht angeguckt, so ungefähr, ja. Ja, ich durfte auch nie mit Rennfahrern und so über die Nordschleife fahren. Ich bin ja so gern mitgefahren. Da gab es ein paar Leute, da durfte ich mit. Das war unter anderem Herbert Schulze aus Berlin. Der ist dann 1970, glaube ich, beim 6-Stunden-Rennen hier in der Kurve, wo ich eben geschildert habe mit Fertet, im ersten Rechtsknick Hatzenbach tödlich verunglückt. Das war dann schon ein Schlag für Vater Silvester. Der hat immer hier gewohnt, seit 57, glaube ich. Und der war Alpha-Werksfahrer und hatte in Berlin eine Jaguar-Handlung, Jaguar-Alpha-Autohaus. Mhm. Kennen Berliner heute noch. Und das war dann schon ein Schock. Und dann durfte ich mit gar keinem mehr mitfahren. Da war das dann auch vorbei.
Ja. Man muss dann selber fahren. Man sieht übrigens immer tatsächlich alte Rennfahrer, wenn man bei dir in die Tankstelle reinkommt. Das letzte Mal, als ich hier war, war Harald Groß da.
Ja, Harald Groß ist oft hier. Der ist ja mehr in Nürburgring wie auf Mallorca. Mittlerweile kommt doch ganz oft Leopold von Bayern. Ne?
Prinz Paul,
der ist auch ganz oft da. weil die für BMW hier Sachen machen.
Hast du die damals in ihrer wilden Zeit auch erlebt? Und hier
ja, die habe ich auch erlebt, selbstverständlich. Harald Groß war ein Zögling von Hugo Ende.
Ja.
Der wäre nie was geworden, wenn es kein Ende gegeben hat. Ende hat, Bilstein hat den Renault 5 und
der
alles.
Der Renault 5 gab es.
Ja, ja, dran, Bilstein. Ja. Bilstein, absolut. Ne? War ein absoluter Abhängiger von Ende.
Okay.
Können Sie ihn ruhig fragen.
Ja, das mache ich mal.
Das ist kein Problem.
Wie war der so? Ich meine, der
absolut.
Hat ja
wie ein, könnte man bei mir in der Küche anfangen, sagen wir mal so. Kein Problem, gar kein Problem.
Aber, ist das jetzt ein Kompliment, dass Sie in der Küche anfangen können?
Ja, ja, das ist schwierig. Ja, ja.
Gibt es irgendeine Persönlichkeit eigentlich, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Gast, aber auch
ja,
Fahrer
gibt
oder
es
so?
Eben, gibt es schon ein paar. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, der Franz Klammer, der Harald Groß, der Stuck, ja. Der Stuck ist so alt wie ich. Ne? Da war ich noch Kind, da fuhr der schon mit dem 700er BMW auf der Nordschleife.
Ja, stimmt. Neben
deinem Vater noch.
Dein Vater, ja.
Ja, der war ja heute noch hier. Ich habe mal im Bistro gesehen. Ich habe noch nicht mal Guten Morgen gesagt. Dann redet man sich fest. Ich habe ja keine Zeit. Ich muss ja sehen, dass Essen fertig ist.
Du hast ja über die Jahre viele, viele Höhen und Tiefen mitbekommen, was den Nürburgring anbelangt. Du hast gesagt, 1976 war der Lauda-Unfall.
Ja.
Erstmal
70 wurde das Formel-1-Rennen abgesagt.
Ja. Nee,
wegen der Gefährlichkeit, kein Randstreifen und so, mit Jochen Rindt und so, da war ein Riesentheater. Dann ist sie ja dann im Winter umgebaut worden, zum Teil. Ne? Mhm. Die gerade hier noch nicht, die kamen ein bisschen später. Und dann waren ja wieder Rennen und 76 war es dann vorbei. Dann hat man sich hier schon Gedanken gemacht. Hier war nicht das durchlaufende Geschäft, wie das heute ist.
Mhm.
Ne? Es gab ja noch ein paar Rennen, 1000 Kilometer war gut, Eifelrennen war gut, das war das erste Rennen im Jahr, da waren die Leute hungrig. Im Herbst gab es ein 500 Kilometer Rennen, da war kein Zuschauer mehr da. Dann gab es nachher ein 6-Stunden-Rennen, das war auch einigermaßen gut besucht. Ne? Und da fuhr mal Fittipaldi auch mit einem Werks-Capri.
Mhm.
Da hat ein Kellner von mir dem der Rennanzug geklaut. Der war aber nicht Kellner bei mir, der war damals im Sporthotel Nürburgring Kellner. Und hat mir den für 300 Mark verkauft. Dieser Rennanzug hängt jetzt oben im Museum am Nürburgring, neben dem Anzug von Graf Berge von Drips. Der ist dort ausgestellt zum 90-jährigen, zum 90-jährigen Bestehen des Nürburgrings. Seitdem hängt der oben in einem Glaskasten. Und zum 90-jährigen war ja Jackie Stewart hier am Nürburgring. Mhm. Den haben die ja hier eingeflogen.
Mhm.
Und ihm wurde dann erklärt, dass das der Originalanzug von ihm ist. Mich haben die ein bisschen hinter das Licht geführt. Ich wusste nicht, dass der Stuart kam. Der hätte den Anzug nicht gegeben. Dann habe ich aber nachher die Notbremse gezogen und habe gesagt, wenn der mault und den Anzug haben möchte, dann gibt er ihm den Anzug.
Ja, ja.
Wissen Sie, was der gesagt hat? Das wäre nicht sein Anzug. Der wäre ihm viel zu klein. Das war aber ironisch. Der ist noch einen halben Kopf kleiner wie ich und ich bin schon nicht groß. Ja, ja. Der Anzug hängt oben. Gibt's Bild in der Tankstelle.
Und der hing sonst immer hier, oder was? Oder
nee, der lag im Speicher.
Mensch,
der kann schon nicht hier hinhängen.
Was man ja alles
der wird er geklaut.
Hat, oder?
Ja, der Lärmspeicher. Und jetzt, wo die 90 Jahre und so hatten und grüne Hölle und die jetzigen Leute, der Brotrecht, der dafür zuständig ist, der hat gewusst, dass ich einen Anzug habe, das habe ich dem mal erzählt. Können wir den Anzug haben für das 90? Ja, ja, sagst du, krieg ich den wieder? Sag ich, ja, kriegst du wieder. Und dann ist der Stuart da. Ich war auch übrigens eingeladen, es gibt da noch ein Foto mit meiner Frau und Jackie Stuart. Ja.
Sehr gut.
Ja. Und dann ist der, das weiß keiner, ja, ich glaube, der Nürburgring hat das bezahlt. Der ist mit dem Privatflieger hier hingekommen. Und dann musste am nächsten Morgen, ich weiß nicht mehr, wann das jetzt war, samstagsabends und dann sonntagsmorgens oder Freitagabend die Veranstaltung war, Streckenposten raus auf die Strecke. Der Stuart wollte eine Runde fahren. Da ist der Nürburgring, Taxi oder was. Ob jetzt, ich meinte, Stuart, er wäre selber gefahren. Er wollte nochmal eine Runde fahren. Der ist die Runde gefahren und ist dann um 9 Uhr abgeflogen nach England.
Aber turnt immer noch auf Rennen und so was rum
und hat da oben auch im Grunde, ich habe das gesehen, jeden Lästling hat er bedient, mit ihm gesprochen und. Ja, also.
Und hat dem Nürburgring den Namen Grüne Hölle gegeben, ne?
Das hat er auch, ja. Ja. Und sein größtes Rennen hier gefahren, ne? 68 im Nebel mit Vorsprung von, was weiß ich, gewonnen. Da musste ich jetzt vor kurzem noch auf den Speicher. Da hat mich ein Journalist angerufen. Sag Redderrad, geh mal gucken in alte Zeitungen. Hab ich. Ich sag, da muss ich suchen und suchen. Aber ich sag, komm, ich ruf dich an. Ich hab mir die Nummer. Ich guck mal. Aber ich kann keine 3 Stunden suchen. Bei mir ist nichts geordnet. Es liegt alles da. Es liegt aber da. Ja? Wenn man mal durchsuchen würde, würde man tolle Sachen finden. Aber es liegt alles da. Aber das juckt mich dann selber. Und gehe ich mal gucken, finde ich das. Eine Zeitung von 68 und sowas, Motorsportzeitung, ja, habe ich gefunden. Dann habe ich ihn angerufen. Dann habe ich vorgelesen. Ich sage immer so und so. Training sind die Gefahren. Aber es ging darum. Und die Rahmenprogrammrennen sind abgesagt worden. Ich weiß das. Weil Kurt Ahrens hinten bei uns gesessen hat. Freiherr von Kerkering, Granefuß, damals Ford-Rennleiter, und haben Whisky gesoffen bis zum Erbrechen. Und ich bin mit meinem Moped nach Nürburgring gefahren in ein kleines Geschäft und habe allen Whisky gekauft dann noch. Das war Racke-Rauchzart. Wer weiß denn, was Racke-Rauchzart ist? Hier gab es Johnny Walker. Habe die Flaschen umgefüllt und habe die für 60 Mark oder was verkauft. Schwarz an meine Tasche. Aber ich war ja auch im Nebel nach Nürburgring gefahren, im Dunkeln. Ja, habe den Chef angerufen, ich sage, ich brauche allen Whisky. Habe ich dann auch gekriegt. Das war bei dem Rennen. Das Rahmenprogramm war abgesagt. Da habe ich dem davor gelesen und dann habe ich weitergelesen, der Start war verschoben, dann haben sie, wollten sie verschieben, haben ihn nicht verschoben und dann haben sie das 2-Minuten-Schild gezeigt und dann ein 3-Minuten-Schild gezeigt. Ne? Also es war ein bisschen durcheinander. Dass die nicht selber so was gucken können, verstehe ich nicht. Aber hier, das war ja dann das
musst du hier auf dem Speicher
dann eine Woche später geschrieben. Das war ja dann authentisch. Ja. Ne? Ja.
Genau, und dann war 1976 der Lauda-Unfall. Und was kam dann für eine Zeit? Dann wurde ja irgendwann die Grand Prix-Strecke eröffnet, in den 80ern, Anfang der 80er.
Ja, dann haben wir ja hier eben gebaut gehabt und es lief aber dann trotzdem ganz gut, weil ja außer Formel 1, es war ja alles und es ging ja eigentlich auch schon ein bisschen aufwärts. Und dann wurde ja für die neue Strecke hier gekämpft, für die Grand Prix-Strecke. Übrigens, das Bauamt, die saßen auch jeden Tag bei meinem Vater hin. Ne? Das war das Straßenbauamt Koblenz und der Bauamtschef kam von Mayen, gerne Rotwein. Der hat einen Fahrer. Ja, und dann wurde da besprochen und besprochen. Es lagen ja noch ein paar andere Pläne vor, um diese Rennstrecke zu verändern. Das war unter anderem eine Abkürzung um die Burg. Die wären dann hier im Schwarmschwanz wieder hier auf die Gerade gekommen. Mhm. Ja, also Hatzenbach um die Burg rum und zurück.
Also wollten wir die Nordschleife verkürzen?
Die Nordschleife verkürzen.
Ach so, okay.
Ja, dann kam es aber nachher, das wäre natürlich, auch in Nürburgring gab es viel Land, was nur zwei Gemeinden gehörte. Das wäre hier sehr kompliziert geworden. Mhm. Aber das war eine Option. Ja? Und dann kam also oben diese Strecke zum Zug, die dann auch zwei- oder dreimal wurde es verändert. Aber es war hauptsächlich Gemeinde Nürburgring, Gemeinde Mühlenbach. Mhm. Und dann ging das, weil sie den Gemeinden schon einiges versprochen haben, ging das schnell über die Bühne. Ne? Und Nürburgring hat zum Beispiel heute noch aus dieser Sache, da laufen noch Verträge, dass die Würstchenstände, würde ich mal sagen, und die Verkaufsstände, also die sind ausschließlich an Nürburger Bürger zu vermieten.
Die, egal wo an der Strecke?
Nicht egal, an der Grand Prix-Strecke.
Ach so, an der Grand Prix-Strecke.
An der anderen sind ja kein mehr im Grunde, da ist ja nichts mehr. Nee, aber an der Grand Prix-Strecke und die Tribünen, das sind ausschließlich Familien, die 5 Jahre in Nürburgring
gelebt haben.
Oder alteingesessene. Ja. Und so ist das bis heute noch, ja? Okay. Ja, also das sind also wirklich ein paar Familien, die das da machen und die werden auch versteigert. Da gibt's ja. Und da kommt also auch kein anderer rein. Ne? Da sollte schon mal immer mal was geändert werden, aber das geht so einfach nicht.
Die Mafia, ne? Aber ich meine, jetzt hat sich ja doch ein bisschen was verändert. Also gut, jetzt kam die Grand Prix-Strecke und dann war ja immer noch die frühere Zeit mit der alten Nordschleifen-Einfahrt, wo alles irgendwie so easy war und so ein bisschen hemdsärmelig und da stand jemand mit der Geldbörse an der Einfahrt und da hat man bar bezahlt und ist dann losgefahren. Ne?
Ja.
Und irgendwann wurde das alles durchprofessionalisiert, finde ich.
Ja,
und das aber war so in den Anfang 2000er.
Ja, dann kamen diese Tickets, diese Karten, diese Automaten. Da wurde dann auch gemault, wie immer gemault wird. Aber stellen Sie sich vor, die ständen heute noch da mit der Geldtasche und würden kassieren. Hallo, da stellte ich mich auch noch daneben, oder? Ja, einen für dich, einen für mich. Ja, hallo, das geht doch nicht mehr.
Nee, also das mit der Schranke ist ja alles okay.
Aber es ist wie mit allem, es wird über alles erstmal gemault, besonders auch, es wird woanders nicht anders sein. Es wurde über den Gewerbepark gemault ohne Ende. Und heute schaffen das 250 oder 300 Leute und Porsche baut und baut und baut und kaufen mich irgendwann auch noch.
Ja,
ja.
Wahrscheinlich. Ne?
Ja, ja.
Für die beste Lage zumindest. Ne?
Ja, so. Hier kämen sie wenigstens auf die Straße.
Ja. Ja. Nee, aber was waren für dich so die besten Jahre oder ist das stetig bergauf
gegangen jetzt? Dann?
Ist es jetzt so?
Ja, die sind jetzt. Wir haben zwar ein bisschen, hatten schon ein bisschen Schwitzen gekriegt, ne? Als hier dann unser Superstar Herr Beck den Ring verkauft. Das sind alles Spezialisten, ne? Ja, das sind alles Spezialisten.
Wie habt ihr die Zeit erlebt?
Das sind alles Arschlöcher. Ja? Ja, das können Sie ruhig. Das sind alles Spezialisten. Ja. Wie kann ich denn das Ding verkaufen, was mir 60 Jahre gehört, und vorher hauen sie hier noch 130 Millionen rein? Da hätte ich schon mal meine Füße stillgehalten. Es steht. Mittlerweile geht es auch da oben. Es ist doch Ruhe eingekehrt. Ja, es ist noch nie so eine Ruhe gewesen wie jetzt, wo der Russe hat.
Muss man vielleicht kurz erklären, ja, wie das war. Also es wurde ja da groß investiert.
Es wurde groß investiert und dann ist natürlich mit dieser Last der Nürburgring im Grunde Insolvenz gegangen.
Pleite gegangen. Also ja, die haben das große
Nürburgring-Erlebnis Das Land hat das Geld gebaut, gegeben, ja.
Mit
ja.
Achterbahn und Co.
Ja, ja, ja.
Und es hat jemand gebaut, der keine Ahnung vom Motorsport hat oder kein Interesse dran, sondern...
Das will ich nicht sagen. Das war mein Freund Dr. Kaffitz. Der hat wahrscheinlich zu seinem Freund, dem Finanzminister, gesagt, hör mal, ich brauche mal dann und dann, ich habe die und die Idee. Dann hat der gesagt, ja Walter, wenn du das meinst, du schaffst das, dann machen wir das. So ist es doch gelaufen.
Ja.
Ja. Und es wurde gebaut und zu mir hat ein Politiker gesagt, kein kleiner Retterat, das kann dir doch egal sein. Du musst es nicht bezahlen, ob in Mainz eine Brücke davon gebaut wird oder hier der Nürburgring. Wenn du nur eine Dose Cola mehr verkaufst, eine, dann hast du schon was verdient daran. Ja.
Yes. Ja, guck. Ja. So ist doch schön, oder?
Wollte aber irgendwann auch nichts mehr von hören dann. Ne?
So, und dann war der Nürburgring insolvent, mehr oder weniger, und jetzt hat es ein russisches Konsortium.
Nein, gekauft, da oder? Hat dann erst. Es wurde von anderen noch gekauft, unter anderem von der Lindner Hotelgruppe. Ne? Mhm. Ja? Ich hatte mit denen kein Problem. Ja? Ich bin auch ein Hotelmann. Mhm. Und Herr Lindner hat auch mit mir gesprochen darüber. Aber die sind hier in der Eifel nicht angekommen. Ganz einfach. Mhm. Ne? Düsseldorf, ich will jetzt unbedingt sagen, eine gewisse Arroganz, aber sie sind hier nicht bei den Leuten angekommen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ne? Wenn ich dann oft, da gab es dauernd Sitzungen und sowas, die hätten die gar nicht machen dürfen. Er hat nichts gemacht, es geht. Nichts. Gar nicht. Bla bla, wir sind für euch da und nichts. Der Eifler ist da misstrauisch. Den können sie bis Rom tragen und setzen den verkehrt ab, ist alles umsonst. Ja? Nichts. Ich war auf diesen Sitzungen, dann fällt der Name Mantai und so. Dann hat er gesagt, wer ist Mantai? Dann lacht der ganze Saal. Ja, ich muss ja nicht, um einen Betrieb führen zu können oder müssen, wissen, wer Mantai ist. Das weiß ich ja nur, wenn ich ein Motorsportmann bin. Genau, ne? Ja. Also, sie kamen nicht hin. Ja, und irgendwann war der dann noch, warum war es beendet, das weiß ich auch nicht mehr. Und dann kam der Russe. Kennen wir nicht, der kommt zweimal im Jahr hier fahren, mit Spaß, da mauern sie dann auch, der Rennbahn ist zu, der Russe ist da. Da sag ich, mein Spruch ist, hör mal, wenn die Rennbahn mir wäre, führe ich jeden Abend und würde sie jeden Abend zumachen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da könnt ihr draußen stehen und zugucken. Ne? Also das muss man doch lassen, wenn ich der Eigentümer bin, oder?
Ja.
Ja, und komm dann mal mit meinen Freunden. Und dann merken sie aber meistens viel zu spät, weil die das sehr geheim hier halten. Viel zu spät merken sie. Und dann steht es irgendwann in England in der Zeitung. Und dann schreibt es 3 Tage später die Bild-Zeitung. Das ist ja 2 Jahre her. Ja, aber viel zu spät. Wochen später.
Und der Russe ist was? Wer ist das?
Man sagt, das weiß ich auch nicht. Okay. Ein Freund vom Abramowitsch oder was. Aus der Pharmaindustrie. Wie heißt er? Wir wissen ja nicht mal richtig. Ich könnte jetzt sagen, sei verkehrt.
Wie viel hat er das Ding gekauft?
Das weiß ich nicht. 70 Millionen, sagt man, 70 oder 80. Mhm. Dann hängt ja noch so was an bei der EU. Dann ist der ADAC da noch an Mengen drin. Mhm. Ne? Und irgendein Ami noch, der hätte mehr gezahlt. Aber ich muss doch auch gucken, was die Leute machen. Ich kann doch nicht sagen, ne? Naja, und hier, wir können nichts sagen. Es läuft, es funktioniert, es ist Ruhe. Es steht nichts mehr in der Rheinzeitung, in der lokalen Zeitung. Ne? Nichts, es ist wie es früher war. Sagen wir mal so. Ja, ich gucke nicht hinter die Kulissen, keine Frage.
Klar, aber ich meine, im Endeffekt, wenn es für euch Ruhe
ist. Es ist Ruhe. Nach dem Theater, was vorher war,
ja,
ne? Mit unseren Politikern da und alles, die haben uns ja hinten runterfallen lassen. Mhm. Absolut. Mhm. Ne? Obwohl das für die ja ein Schnäppchen gewesen wäre, mal Gras darüber wachsen, mal ruhig, ja, haben Scheiße wenn
man,
gemacht.
Wenn man aber, die Beträge sieht, die sonst heute verbraten werden.
Richtig.
Ne? Das ist dann
und da machen die hier, lassen das Ding Insolvenz gehen. Ich meine, wenn die das nochmal zu tun hätten, wäre es wahrscheinlich auch anders behandelt worden. Ne?
Wahrscheinlich ja. Schon, ja.
Ja. Und ja. Aber wenn es jetzt so bleibt, ist alles in Ordnung. Und es wird für mich und für den Laden hier, irgendwann gibt es ja eh nur noch die Elektroautos.
Ja, das kommt ja auch noch auf uns zu.
Oder auf mich nicht mehr.
Ja, das weißt du ja gar nicht. Ach, und wenn man die Politik Scheiße. Hört, dann ist es ja...
Eine Runde mit dem 700 PS, die fahren doch hier. Da steht der. Ne? Ja, ich fahre gerne noch mit meinem Auto bis an der Ostsee und weiß ungefähr, wenn ich ankomme. Aber mit dem Elektroauto ist der Urlaub vorbei, ehe ich da oben bin.
Wie viele Autos tanken hier so am Tag an diesen extrem belagerten Rennwochenenden?
Das kann ich so nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Ne? Aber schon 1000.
Ja, die müssen tanken, ja. Da, aber man könnte, da kommt jetzt ein Schlauer und rechnet aus, wie viele Schläuche hast du, wie viel kann das geben. Ja,
das will ich jetzt aber gar nicht sagen,
darauf will ich gar nicht hinaus. Ich habe hier schon mal Motorräder getankt, 230 Stück, dreimal am Tag. Das war die Vorstellung der BMW 1200 RS oder sowas. Die ist hier weltweit gelaufen am Nürburgring.
Okay.
Ja, in 14 Tagen. Die Tankstelle war dann zu an bestimmten Punkten und wir haben an jeder Säule stand einer, wir auch mit, mein Hausmeister mit und die anderen Leute von BMW und haben die Motorräder getankt. Und da haben die gesagt, in Südafrika haben wir mal sowas gemacht, da haben wir einen ganzen Tag für gebraucht. Hier sind wir in 22 Minuten fertig, hatten wir die Motorräder getankt. Das Problem war, wenn die Japaner kamen, die hatten so kurze Beine, die konnten nicht bis auf den Boden. Da musstest du noch beim Tanken, das ging denen die Maschine festhalten. So merken, man merkt beim Tanken, dass die Maschine auf dich zukommt und auch zur anderen Seite geht. Da musstest du regelrecht, ja. Ja. Und dann kommt ein Vorstand vom BMW, die waren ja auch eingeladen, und sagt er dann zu mir, hör mal, er macht das Geschäft eures Lebens. Ich sage, hören Sie mal, wissen Sie überhaupt, was mir am Sprit verdient? Wissen Sie das überhaupt? Ja, gar nichts, sage ich.
Wenn jeder noch einen Schokoriegel kaufen würde, dann wäre es das Geschäft gut.
Gar nichts, sage ich. Ja. Und wissen Sie, wer die ganze Scheiße hier vorfinanziert? Ich sage, ich. Und weiß überhaupt noch nicht, wann ich von BMW das Geld kriege. Ja. Weil die eigentlich alle recht lang dauert hat. Ja. Da sagt er, passen Sie mal auf jetzt. Puttet er seinen Anzug auf. BMW-Vorstand. Ich sorge dafür, dass sie schnell ihr Geld kriegen. Da sorge ich für. Dass sie nichts verdienen, weiß ich. Findet das aber trotzdem toll, wie sie das hier machen. Hat er gesagt. Ja. Und Geld kam ruckzuck. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Das Geld kommt immer noch ruckzuck von BMW. Ruckzuck. Ich habe große Außenstände von letzter Woche. Das geht ruckzuck.
Du hast ja eh verrückte Kunden hier und verrückte Autos, die wahrscheinlich hier jetzt noch tanken, oder?
Ja. Ich hatte auch hier, wie heißt der? Der deutsche Finanzmensch, der nach Neuseeland ist und der nach
Amerika. Kim Schmitz.
Kim Schmitz. Hier. Kim Schmitz. Ja. Ganz geheim am Nürburgring, aber Kim geheim gibt es hier auf der Dingehöhe gar nichts. Nee. Ja, ganz geheim. Wohnten versteckt oben am Ring, es durfte nichts gesprochen werden, hat 2 Tage den Nürburgring. Wenn hier schon Hubschrauber fliegt über Tag, da muss man auch schon gucken, wenn es nicht der Rettungshubschrauber ist, was ist das? Hat sich einen privaten Videofilm gedreht vom Nürburgring. 2 Tage kosten Vermögen. Ne? Mhm. Hatte seine ganzen Autos hier hingeschleppt und die tanken bei mir da draußen. Und die hatte ich sogar auf meiner Internetseite, bis er da hinten verhaftet wurde oder hier in Deutschland. Ich weiß nicht, er hat sie weggemacht. Da kommt die Bild-Zeitung mit Autos von ihm, mit Nummernschildern. Hör mal, ich hätte die Bild-Zeitung mit Nummernschildern versorgen können, die hat die Bild-Zeitung noch nie gesehen. Ja, da war noch nicht mal ein Auto dabei bei der Bild-Zeitung, die ich hier hatte. War kein Doppelgänger. Ne? Der hatte auf dem Nummernschild, die habe ich auch, die Nummernschilder, die habe ich.
K-I-N, ne?
Kim, Hacker, komm, dann Mercedes mit Lachgaseinspritzung hin. Der ganze war kein Rücksitz drin. Haben die mir auch noch gezeigt. Ich sage, kann ich ein Foto machen? Ja, ja, kannst du machen. Deshalb, ich durfte die Autos fotografieren. Und die kamen hier ein paar Mal am Tag zum Tanken. Und ich denke, was ist das, was ist das? Das habe ich da im Moment ja auch noch nicht gewusst. Aber dann habe ich immer gefragt, ja, ja, das ist der mit seinen Freunden. Ne? Ja.
Aber er kam nicht hier an.
Doch, der war auch dabei. Also, ja, sicher war der dabei.
Wie war der
sicher,
so drauf?
Ich habe den ja so auch noch nicht gekannt. Da habe ich dann mal, habe ich mich interessiert. Ne? Ja, die Nummernschilder, das war der Hammer. Ne? Und dann für die Nummernschilder habe ich ja irgendwann gelesen, hat er ja viel Geld bezahlt da hinten irgendwo, wo er in Neuseeland wo schon viel Geld bezahlt. Weil der hat ja viel Geld gehabt. Ne?
Viel Geld
die Leute haben ja auch viel Geld eingezahlt. Ja, und wenn sie doof sind, ja. Das Schlimmste sind, die nicht zügig machen beim Tanken. Das kann man ruhig mal sagen. Die tanken und quatschen und fahren dann weg, ohne zu bezahlen. Ne? Nicht mit Absicht. Das gibt's auch, aber doch relativ selten bei mir.
Ja.
Aber meistens eben im Adrenalin, Sturzhelm auf. Die kommen ja auch mit dem Sturzhelm in die Tankstelle hier. Ja, man soll ja eigentlich nicht mit dem Sturzhelm auch ein Motorradfahrer nicht in die Tankstelle gehen. Da hängen ja Aufkleber dran. Ja. Da können sie aber hier am Ring gar nichts dran machen. Das ist eben ganz normal. Mhm. Ja. Touristenfahrer haben ja alle einen Sturzhelm an mittlerweile, das gab es ja früher auch nicht. Ja, Handschuhe, wofür brauche ich Handschuhe im Auto? Ist ja warm. Ja,
um besseren Griff am Lenker zu haben.
Ja. Feuerfeste Rennanzüge habe ich mal versucht zu verkaufen, das aber noch nicht so. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Aber Helme kann man verkaufen. Helme haben die alle an heute. Auch im Touristenverkehr haben viele Helme an. Bescheuert. Gut. Dann gehen sie noch auf der Klo und stehen im Weg. Ne? Da fahre ich doch mein Auto mal vor auf dem Parkplatz. Aber vor allen Dingen komme ich mal bezahlen. Und die Tankstelle zeigt dir an, wenn einer so und so lange nicht bezahlt hat, da hängt auch mit dem Videosystem alles zusammen. Ja, okay. Also eine Tankstelle ist besser überwacht wie eine Bank. Das hat die Polizei mir schon ein paar Mal gesagt, weil die Videos gucken kommen, wenn Unfälle auf der Straße passieren. Ich darf zwar die Straße nicht filmen, aber ich filme meine Säulen und da ist was Straße mit drauf. Aber Nummernschilder kann man keine sehen. Okay. Und da kommen die. Ja, ich sag, steck das Stick ein, mach das selber, ich kann das nicht. Dann machen die, nehmen die das ab. Ja. Ja. Und wenn etwas Schlimmes passiert, dann muss ich Nürnberg anrufen, mein Sohn, der zieht den Stecker, da bleibt das Kamerabild stehen. Da gucken ja, da ist ein Webcam hinten dran. Ne?
Ja, stimmt, ihr habt eine Webcam. Ja, 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 ja. Wenn man bei euch auf die Seite geht, Döttinger-Höhe.de, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja. Wenn die nicht läuft, werde ich in die Metro angerufen, aber Dinge läuft nicht. Ja, ich sage, muss man gerade Nürnberg anrufen und dann läuft sie wieder. Dann ruft er an und sagt, die läuft wieder. Ich sage, was ist denn zu sehen? Der Tankwart steht da. Ja, sage ich, das ist wichtig. Das war eine Information. Ich brauchte den heute noch. Dann war ich mit dem Tankwart war da. Ja, es läuft wieder. Dann rennen wir diesen Leuten hinterher. Wenn sie ausgedruckt hinten, dann fahre ich erstmal oder mein Hausmeister, irgendeiner, an den Nordschleife oben. Da sind sie ja meistens.
Ja.
Wenn wir eine Startnummer drauf haben, bei Fahrerlehrgängen, ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Ja, da hatte ich hinten einen Porsche. 100 Euro. Auch noch eine Sponsorschrift drauf. Drucke ich ihn aus. In Farbe und hängen hin. Das darf man ja nicht. Ich hänge da aber hin. Jetzt sind ja Kollegen da, beim Fahrerlehrer, die sagen, hör mal, dein Auto, du hast nicht bezahlt da, hängt da unten aus. Ja, ich im Internet geguckt, wusste ich ja, welche Firma das war. Okay, wusste ich aber nicht, kann ja auch ein Angestellter gewesen sein oder sonst was. Egal. Ich fahre am nächsten Tag zum Start und Ziel. Da oben habe ich auch so einen Kiosk. Ist auch noch ein Story wert. Aber das kann ich auch nicht sagen. Wenn ich wüsste, dass ich morgen tot bin, könnte ich heute was erzählen, aber sonst nicht. Fahr darauf, fährt er in die Tankstelle ein. Oh, sag ich. Ich hinten reingefahren wieder in die Tankstelle und schnell da rein und das Bild weggeholt. Das Foto. Nicht, dass der das sieht. Ja. Er weiß ja nie. Ne?
Ja,
ja. Ja. Ich wollte ja nur das Geld haben, sonst nichts. Ich zeige auch gar nicht an. Das bringt nichts. Da kriegst du eh kein Geld. Ich sage, hören Sie mal, war am Tank. Kann das sein, dass Sie gestern Abend Zahlen vergessen haben? Ich hier hab gestern Abend hier getankt. Ich zahle immer. Ich bin auch nirgendwo. Ich habe Geld dafür. Hat er ein Theater da abgezogen? Ich sage uns mal, jetzt tanken Sie mal fertig, beruhen Sie sich mal und dann gehen wir mal was gucken. Das müssen Sie ja wohl machen. Ja, tun wir. Und er ließ aber keine Ruhe. Ich hab doch bezahlt. Es war aber ein Klassiker. Es ist manchmal schwierig. Die Leute sind drin, die sollen ja auch fragen, haben sie auch, wenn sie nur Getränk holen, bei Ausländern schwierig. Haben Sie auch getankt? Petrol haben Sie. Er war gar nicht drin. Ne? Ich mit ihm hin, der Porsche, er tankt. Er holt das Handy raus, steigt in das Auto und fährt ab. Das tut mir leid. Das ist mir noch nie passiert. Ja, da wurden die Brötchen dann Kleider gebacken. Ne? Ja, was war das? Und so und so und so und so. Dann hat er mir da erklärt, das tut ihm leid. Was hätten Sie denn sonst gemacht? Ja, sage ich, es steht ja groß auf Ihrem Auto drauf. Und ich sehe ja an Ihrem Namensschild, dass Sie das sind, mein Chef. Dann hätte ich mal die Firma angerufen. Erstmal. Ich hatte ja nur mein Schild. Um Gottes Willen, das hätten Sie. Dann hätten Sie besser die Polizei angerufen. Ich sage, wieso, sind Sie mit der Freundin hier oder was? Nee, aber ich bin eigentlich woanders. Ja, sag's gut. Ja, Geld her, alles klar. Seitdem, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, der fuhr dann mehr Fahrerlänge, fährt mittlerweile Autorennen. Und auch gut. Mhm. Ist auch nicht jung, hat aber Geld dafür. Und dann habe ich ihm irgendwann mal erklärt, ja, ist ja alles teuer, hat er erzählt. Jo, sag ich, was meinst du, wie viele Leute ich kenne, die da oben mal mit Millionen angefangen haben? Irgendwann war die Million weg, ne? Oder war Geld weg? Nichts mehr, sage ich, nichts mehr. Ich sage, ich würde mal ein Pseudonym zulegen oder sowas. Der fährt mit Pseudonym jetzt. Hat er im Programm können. Zeit, steht drin, der fährt morgen wieder. Ja, und dann kam er irgendwann mal mit seinem Bruder hier rein. Ich sage, haben Sie ihm erzählt, was hier passiert ist? Hatte er nicht, schon ein komischer Heini, also schon irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ich nenne ja keinen Namen, das weiß ja keiner, wer es ist. Wenn der das sehen würde, würde er natürlich wissen, dass er das ist. Aber es war kein Problem, wie sollte ich es sonst machen? Ich wollte ja nur mein 100 Euro haben. Ne?
Ja. Ja, klar. Das ist übrigens auch ganz interessant, diese Leute, die so reich anfangen und dann arm aufhören. Also ich habe in dieser Podcast-Reihe auch schon mit Willi Kausen gesprochen, der ja mal in Formel 1 eingestiegen ist.
Da ging es weg. Willi Kausen hat hinten schon gesessen. Wenn ich Formel 1 fahre, muss ich einen 50-Euro-Schein in der Hand haben und so verbrennen lassen. Hinten, im Altbau. Ja.
Ja. Aber was, da hast du bestimmt auch so einige miterlebt.
Ja, ein sehr guter Gast hier, das war Walter Brun aus der Schweiz.
Oh.
Walti, Stammgast hier beim Essen. Die flogen hier abends mit 30, 35 Mann rein und die Bedienungen sprangen. Du hättest nichts mehr gekriegt hinten an Tisch 6, gar nichts. Es gab nur Walti. Es gab aber auch 300 Mark Trinkgeld. Ja? Da hat er noch die Porsche gehabt, da hat er noch die Sponsoren gehabt. Da saß Jesus Parreira, Oscar Larrauri, die fuhren die. Repsol Sponsor, spanisches, was meinst du, was die Leute Geld bezahlt haben an solche Teams? So Spritfirmen.
Der hat eigentlich die größten Fahrer für sich fahren lassen, ne? Damals.
Geld ohne Ende. Ja. Ja, die Sponsoren haben ja noch bezahlt. Schießer, die haben noch bezahlt, ob das so echt war. Aber diese Repsol, der Spanier, die haben noch bezahlt. Da bezahlte einer, ach, hallo.
Da muss man ganz kurz sagen, Walter Bruhn, das war ein Automatenaufsteller eigentlich.
Der hatte Automaten und verkaufte gleichzeitig eine Champagnermarke, den Kneipen Klein Schmidt.
Genau.
Ne? Und hat dann nachher über die, er fuhr ja früher selber BMW und alles, er hat ja selber angefangen, ja. Und
dann ist er im Motorsport, ist er eingestiegen, also
und dann so als hat Teamchef. Er hat eigene Team
und
gehabt,
das war
hat
die der Porsche erste gehabt.
Belloff,
der Stefan Belloff ist für ihn gefahren und das war der erste, der so richtig im Fahrerlager Catering gemacht hat und so richtig groß Promis eingeflogen hat und der in jedem Hotel immer mit zwei Frauen eingecheckt ist.
Also und dann gibt es ein Heft hinten, da ist eine Story über ihn drin, eine Motorsportzeitung. Da hat der Rheinische oder irgendeiner hat geschrieben, da steht die Döttinger Höhe drin. Da steht das so und so in Miami drin. Da steht das so und so irgendwo und die Döttinger Höhe. Das steht da drin. Ja. Und die kamen hier rein mit 30, 35 Mann. Jeder hat bestellt. Der Bruhn hat nie das gekriegt, was er bestellt hat, weil die alle nachher irgendwo ein Durcheinander waren. Und er nahm das Letzte und gab 300 Mark Trink. Dann hatte der Bruhn hat ja zwei Frauen gehabt. Ne? Mhm. Der Bruhn hat in Nürburg, der lebt nicht mehr, das kann man sagen, im schmutzigen Löffel gewohnt. Da wohnte auch Quicke Rosberg schon. Der hat das selber gesagt.
So hieß das Hotel? Oder
was? Das gibt's nicht mehr. Ein Puff, nein, so nannte man das. So nannte man das. Okay. So nannte man das, ja. Und da durfte sein Schäferhund nicht mit rein. Und dann gab es in Nürburg die Pension Hans-Peter Merten. Der Merten war ein Freund von mir. Der hat auch Koch und Kellner gelernt und so was. Ist schon tot. Der Sohn ist der Mario. Der führt oben diese Imbisse auf dem Boulevard. Jetzt. Mhm. Der ist aber beim Bund und hat mindestens dreimal die VLN-Serie gewonnen. Den Einstieg in den Motorsport, dem Sohn, hat der Walter Bund dem ermöglicht. Mhm. Ja, mhm. Auch das Geld. Und dann ist er, also er durfte dort nicht mit dem Hund rein. Dann ist er über die Straße gegangen, der muss ja mit dem Hund Fui machen gehen und hat dann in der Pension Merten gefragt. Und dann hat der Merten gesagt, kein Problem. Ja, und er hat zwei Frauen. Kein Problem. Gar kein Problem. Ja, kein Problem. Bei Merten war das kein Problem. Ja. Und seitdem hat er da gewohnt. Vom ersten bis zum letzten Tag. Und dann ist der Junge, der Mario ist ja größer geworden. Der ist übrigens so alt wie mein Sohn, der 72 oder wann geboren. Und der war dann wie zu Hause. Ich glaube, die Frau hier ist Marga oder so ähnlich. Er hat ja ein Kind gekriegt mit der einen. Mhm. Das hat die Roswitha hier in Nürburg beim Rennen, hat die das Kind versorgt. Ja. Die Frauen waren auf der Rennbahn, dann hat er auch für die das Essen gekocht mit das Catering, die Suppe und der Kram. Also der war da wie zu Hause. Und das hat ihm wunderbar gefallen alles. Und dann kam der Mario in das Kartalter, 76, 77, und das hat der Walti bezahlt. Ja? Und dann ist er auch durch diese BMW-Serie damals durch, da gab es so was, Formelserie, aber dann war der alte Merten hier war da zu dominant. Ja, der stand da in der Boxe drin, hat denen vorgeworfen, ihr Sohn wird schlecht behandelt. Das kann, wenn die Väter da sind, ist schon alles scheiße.
Ja, ne? Wie beim Fußball eigentlich auch. Ne?
Ist schon alles scheiße.
Kreisliga.
Ja. Da ist seine Karriere im Endeffekt doch dran gescheitert. Mhm. Ja, im Endeffekt. Ja, er hat damals gesagt, bei dem Merten hat Michael Schumacher gewohnt. Da hat Michael Schumacher gewohnt und der hat da noch nicht mal bezahlen brauchen, weil Merten auf der Kartbahn dann umsonst fahren konnte. In Kerpen. Die machte ja sein Vater in Kerpen, ja. Und auch der Schumacher war wieder da. Der kam auch hier. Der Mutter kannte den sogar. Da fuhr der ja noch Formel 3 und Formel König und was der damals fuhr.
Für Michael Schumacher?
Ja, Michael Schumacher. Naja, hat er ja für Bergmeister, hat ja da eine Lehre gemacht, der Schumacher. Da hat er ja die Karts gemacht für die Jungen, die heute halt auch schon alt sind. Ne? Da hat er die Reifen aufgepumpt, da habe ich schon geholfen und alles Mögliche. Auf jeden Fall war Walti da vom ersten bis zum letzten Tag und nachher war er ja in der Formel 1. Wie hieß das Ding? Europrun oder was? Und da hat er mir immer erzählt, sagte, hör mal, wenn du wüsstest, was eine Formel 1 kostet, da ist alles andere Peanuts. Aber ich glaube, jeder Italiener hat bei mir mit meiner Kreditkarte sich ein Haus gebaut in Italien. Ja, und dann irgendwann war es vorbei. Ne?
War es vorbei. Der hat sich pleite gefahren mit der Formel 1. Und das war ein mega erfolgreicher
Rennstall. Er hat auch die Firma verkauft, da kam ja auch nichts mehr rein. Ja, man hat dann gemeint, das geht so. Aber so viele Automaten kannst du nicht aufstellen, um eine Formel 1 im Laufen zu halten. Das geht nicht. Das
muss unglaublich sein, ja. Also was da an Geld rausgeht.
Ja.
Was für eine Kartstory?
Ja, der Vater ist ja gestorben, 84, kurz bevor die Rennbahn eröffnet wurde hier. Und da hat Rederati gemeint, jetzt steigt er in den Motorsport ein. So, Kart bin ich immer gefahren. Ich hatte auch immer so ein Ding für hier mit Haus zu rennen, ne? Ja, ich kann mich auch nicht beschweren über Leute, die heute hier Krach machen. Lass die Krach machen, so viel sie wollen. So viel Krach, wie ich gemacht habe hier. Das wissen ältere Leute. Und keiner hat was gesagt. So viel Krach kann hier gar keiner mehr machen. Offener Auspuff am Kart, die Motoren rumgefahren. Ich bin nur auf der Straße gefahren, bis Nürburgring-Meusbach. Ne, nicht nur hier auf dem Parkplatz. Ne, also so zwischendurch schon mal ausgerissen. Ne. In Meusbach gab es eine Schmiede hier vorne. Da bin ich hingefahren, über die Straße. Auspuff gebrochen war oder sonst was, wenn man geschweißt werden muss. Das waren aber dann die 60er schon. Ne. Ja, und dann hatte ich schon immer so was Karts. Und dann fing das an, da habe ich einen 100er und die Mutter durfte das nicht merken. Das war alles in Nürburgring, bei hier, wo der Brun wohnte, bei Merten deponiert da doch schon. Da hatte ich das schon da stehen. Dann war dann oben im Rahmen dieser Grand Prix-Strecke hat der Erich Zarkowski, der alte Zarkowski, der auch das Formel-1-Team damals hatte, dem damaligen Chef des Nürburgrings innen drin ein Grundstück abgeluchst auf 30 Jahre. Pacht. Im Ring drin. War ein großer Fehler. Haben sie nachher festgestellt. Und auf dem Grundstück hat er eine Kartbahn gemacht. Die Kartbahn war ja gut für die Rennbahn. Das war ja ein Magnet. Ne? Eine Außenkartbahnanlage, ganz toll. Und da ging es dann bei mir, das war ja dann nicht weit, ich musste nicht nach Kerpen, da fuhr man auch schon mal hin, da fuhr mein Sohn, der war ja klein, der fuhr schon mal. Da war dann der Deckmantel, dass ich mit dem Oliver dahin fuhr. Dann hatte ich zwei Karts, einen für Regen, einen für Trocken. Ich konnte ja nicht, beim Regen müssen die Räder hinten rein. Ne? Ja, ja. Da konnte ich nichts umstellen. Da gab es eine Clubmeisterschaft hier im ersten Jahr. Da fuhr Peter Zarkowski mit, der war Europameister. Um es vorwegzunehmen, die Clubmeisterschaft habe ich gewonnen. Ja? Das waren haarsträubende Unfälle, haarsträubende Rennen. Dann kam aber im Sommer hier ein Europameisterschaftslauf für 125er Karts. Die haben 5 Gänge gehabt. Mhm. Ich hatte einen Rotax-Motor. Das Kart war vom damaligen deutschen Meister Siemens gekauft. Das war sein Kart, das hat er sich neu gekauft. Und auch Frau Leichnam hat er das getestet. Hier. Und wenn man sowas kauft, wird man immer beschissen. Ja, wenn du ein Rennauto kaufst und holst es nicht mit vom Platz und lässt noch irgendeinen da dran, dann ist es nicht mehr so, wie es vorher war. Ja,
die guten Teile.
Das wusste ich. Das weiß man.
Ja.
Ja, wird ausgetauscht. Also habe ich das Ding festgehalten oben, mein Hausmeister damals schon, war mein Freund Weber, war damals schon dabei. Ich das Ding hier bezahlt und dann war das Ding hier. Und das Ding ging gut. Das ging genauso schnell wie die schnellsten, denn auf der Gerade hing ich 2 Zentimeter hinten dran. Dann kam Training und hier, ich hatte den Laden belegt, hier im Zimmer. Da waren die damaligen Karthersteller, Hetschel und Mach 1 und die wohnten ja bei mir. Ich war ja vorher schon starker Teilekaufer, ne? Ja. Und habe auch bezahlt. Finanziell kriegt die Stadt da schon hin, so Kart schon, Autorennen nicht.
Ja.
Wir hatten auch alle Sorten Reifen auf Felge, die man brauchte. Hatten Ford Granada, da fuhr mein Hausmeister schon mal mit hoch. Da haben die Gemeinde keinen Reifenservice. Nee, ich wollte auf jeden Fall den richtigen Reifen haben, der da sein musste. Mhm. Ne? Mhm. Gut. Dann voller Überheblichkeit, lasse ich das erste Training, bin ich gerade gefahren. Ja, also bescheuert. Ne? Also im zweiten war ich Dritter. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, hier sind noch 30 andere, wie kann ich denn Dritter sein? Dann kommt schon einer zu mir gelaufen, der Vater hat auch noch Funktionärfunktion. Hör mal, wie kannst du denn überhaupt hier so ein Ding fahren? Hast du überhaupt eine Lizenz? Dann habe ich zu dem gesagt, hör mal Freund, ich bin schon Formel 3 gefahren, da wusstest du noch nicht, wo eine Rennbahn war. Da war da Ruhe. Ja? Ich sage, vielleicht sagst du deinen 2 Söhnen mal, sie sollen mal in der Kurve Gas geben und mir in den Weg stehen. Das habe ich gesagt. Ja? Und ja, dann nach der dritten Zeit da, schade, dass der Hausmeister nicht da ist, der sagt dann ein bisschen anders, ich wusste ja nicht, dass du dir was eingeworfen hast oder so, sage ich, Weber, neue Reifen. Jetzt wollte ich wissen. Ja, und da bin ich dann in der zweiten Runde, habe ich mich da überschlagen, ne? Und dann mit blutigem Rücken und Schlüsselbein und Kopf und wollte dann auch nicht in den Krankenwagen. Und dann haben die mich da reinbuxiert, das weiß ich noch. Ruf noch zum, der kam dann irgendwann dahin und sagt noch zu ihm, hör mal, Lenkrad war alles krumm. Ich sag, mach alles wieder in Ordnung, ich bin gleich wieder da. Das hat er geglaubt. Ja, dann sagte ich bleib hier nicht drin, habe ich gesagt. Sag, hör mal, guck mal hier. Da zeigt mir diese blutige Hand hier vom Rücken. Ich hatte ja einen Schädelerschütterung oder so. Dann haben die Tür zugemacht und dann fuhren wir ab. Wir fuhren aber nicht hier bei mir vorbei, wir fuhren über Quittelbach. Hier wäre da zu rubbelig, haben die mir später gesagt. Das war die ruhige Fahrt. Nach Adlon Krankenhaus. Ja, dann kam dann irgendwann da so ein Non oder was. Ich sage, ich habe nichts, ich hau wieder ab. Nee, ich durfte nicht, ich muss da bleiben. Bin aber nicht lang da geblieben. Und ich musste dann vor denen mal die Treppe da hochgehen. Da habe ich mir zusammengerissen, da habe ich mir wieder die Treppe hoch. Aber es war nicht so klar, das Ganze. Ja, und dann war meine Karriere beendet.
Das war das letzte Rennen?
Das war das erste und das letzte. Das hatte nichts mit dieser Clubmeisterschaft zu tun. Die wurde mit 100 dann ohne Getriebe gefahren, so, wie die ja, heute okay. auch sind. Ja, ja. Hier, das war ein Getriebekart, das war schon was sehr Schnelles. Mhm. Ja, das war schon was Spezielles. Da musstest du vor der Spitzkehre schalten, vom 6. in den 1. Da musst du zählen, 1, 2, 3, 4, 5. Da war ein Clown geschaltetes Fünfganggetriebe. Sonst das kannst geil. Du das ja nicht, du konntest das ja nicht sehen, wie heute die da drin. Ja, genau. Ja, da musst du wirklich mitzählen, 4, 3, 2, 1. Und wenn im 2. warst, und beschleunigst, kam ja nichts. Ne? Ja, war schon gut.
Aber ja. Hättest ja fast Grand Prix-Strecke fahren können mit dem Ding. Ne?
Nee, vom Tempo her. Da gab es nachher 250er, da ging sowas schon eher. Ja, ich hatte nachher noch ein 250er, hatte ich noch.
Echt? Da bin so ein voll verkleidetes
Kart. Ja, da bin ich gefahren, oben auf der Schleife. Da fuhr Ludwig im Capri und sowas mit. Da bin ich in der Nord- und Betonkehre bei dem hinten unterm Schacht gefahren. Und da durfte ich bei Erich Zarkowski mitfahren. Da hat er zu mir gesagt, hör mal, wenn ich das sehe, dein Vater bringt mich um. Das kann ich nicht verantworten. Lass das sein hier auf der Rennbahn. Geh auf der Kartbahn. Da bin ich dann nicht mehr gefahren. Da habe ich was für gegeben. Ja, da ist noch mal die Front, das Ding vorne weggeflogen. Ne? Und da kriegt das direkt, wird das ganz leicht und alles. Das habe ich dann schon gemerkt. Ne? Also das war dann schon Wahnsinn. Da fuhr Jörg von Obel noch im 2-Liter Escort. Den habe ich überholt an jeder Ecke. Ja, da war überhaupt kein Problem. Ja, und da war das mit der Kartscheiße war das zu Ende. Aber die Clubmeisterschaft, da gab es noch ein Rennen. Und da haben die mich punktemäßig nicht gekriegt. Und dann haben die Drecksäcke im September noch ein Rennen angesetzt. Da hätten sie mich ja bekommen. Ne? Und da habe ich gedacht, so, das probiere ich jetzt. Hier, Schulter, das hat ja noch weh. Schmerzstillende hat ein Arzt an der Hand. Da habe ich das nicht so gespürt. Und habe auch vorher mal probiert. Ich habe mal für mich probiert. Es ging. Und dann bin ich das Rennen gefahren und nicht so verbissen wie sonst und so auf der Zähne gebissen und meinte, man müsste in der ersten Runde das Rennen gewinnen. Hab den mal fahren lassen, hat den ersten Lauf gewonnen. So einfach hatte ich das noch nie. Die hat sich vorne zerrieben und rausgeflogen und ich hab gewonnen. Und im zweiten Lauf ging der Motor nicht mehr. War festgegangen an der Kurbelwelle. An der Welle. In den Niet da rausgefallen. Da konnte ich den zweiten Lauf nicht mehr fahren, aber die hatten nicht genug Punkte. Ich hatte die Meisterschaft gewonnen, gab so einen riesen Pokal. Wir haben bei Bose in der Hütte gefeiert bis zum Morgen. Es war wunderbar alles und da war meine jetzige Frau schon dabei. Da hatte ich war das eine Freundin seit 3 Monaten. Die musste das dann schon alles mitmachen.
Musste das schon ertragen. Die wusste also, worauf sich einlässt.
Ja, ja. Und dann kommen ja jetzt die Nürburgring-Leute mittags bei mir essen und die Abteilungsleiter und so, die Nürburgring-Leute machen einmal im Monat ein Kartrennen. Mhm. Donnerstags abends. Und da habe ich gesagt, hör mal, da war ich schon lang und so. Und da habe ich den Pokal vom Speicher geholt. Da haben die mich eingeladen. Und seitdem 2,5 Jahre fahre ich mit denen. Hat auch schon 3 Monate Hallenverbot. Und habe das vorvorletzte Rennen war ich Zweiter. Das vorletzte Rennen habe ich gewonnen. Und beim letzten Rennen war ich 6., 7. Es sind immer so 14, 13. Aber letzter war ich noch nie. Wenn ich letzter bin, höre ich auf. Ja? Ich hätte nach dem ersten Platz aufhören müssen.
Und wer ist das sind die Nürburgring-Chefs?
Das sind die Nürburgring-Chefs, die Abteilungsleiter und, okay. Und. Ja. Fahrsicherheitszentrum und.
Das sind natürlich auch
auf der Kartbahn. Ja, okay, einmal im Monat abends. Aber
das ist eine Indoor-Kartbahn jetzt.
Indoor-Kartbahn. Ja, okay. Das sind Elektro-Karts. Es darf nicht quietschen, muss man super fein fahren. Also nicht wie früher da, so ein bisschen ruppig, das quietscht schon mal. Nicht, ja. Nein, das muss sauber sein, das muss fantastisch laufen. Mhm. Das Problem ist, die 57 Runden, 10 Minuten Training. Aber die da das erste Mal kommen, die können am nächsten Tag den Kopf nicht mehr bewegen und die Arme nicht mehr. Aber das habe ich schon lange nicht mehr. Da hat man sich dann dran gewöhnt. Ne? Okay. Nur wenn sie abends zu machen, so schon mal 2 kürzere Rennen, das liegt mir besser. Ne? Dann muss ich nicht 57 Runden da fahren. Ne?
Warum war das ein Fehler, dass den Innenraum von Nürburgring zu mieten?
Der ging nachher hin und da war das Fahrerlager oben zu klein. Das ist ja im Grunde, wo jetzt der Hubschrauberplatz ist, ja, darüber. Genau, ja. Da in der Ecke war das. Und dann hat der vermietet selber. Und es fing ja schon mal an, dass Leihkartbetrieb war oder man mit dem eigenen Kart fahren konnte. Mhm. Und die Leute beim Rennen da oben hinkommen und der musste die da reinlassen. der Rennveranstalter. Ne? Stand ja wahrscheinlich bei ihm im Vertrag drin. Man konnte aber auch von der Kartbahn auf die Rennbahn gucken. Unten in die Hatzenbach, so, sagt okay, man hier. Ja, also auf der Kante vorne konntest du kostenlos Rennen gucken. Und das wurde dann natürlich für den Nürburgring als Vermieter an die Veranstalter natürlich immer schwierig, das Ding damit zu verkaufen. Aber irgendwann kam es dann so, dass der Veranstalter sogar noch die Kartbahn anmieten musste für Transporter, für Trailer, besonders beim Truckrennen. Mhm. Und dann habe ich schon mal die Summe gehört, die der Zack da eingenommen hat beim Truckrennen. Die war, ist natürlich gewaltig. Das ging natürlich am Veranstalter irgendwie vorbei. Aber der Veranstalter war ja froh, sie stehen da. Mhm. Und am Nürburgring ging es auch vorbei. Ja, und dann wollte man sie kaufen. Und es muss wohl um 6 Millionen gewesen sein, ja?
Okay.
D-Mark. Ja. Ja, und der damalige Chef, das war der Herr Mertel, der hat da vorne auf der Ecke hat einen Tee getrunken. Da vorne auf der Ecke. Hier. Ja. Vorne auf der Ecke hat einen Tee getrunken und sagt, hör mal, da will mich doch der kleine Zack über den Tisch ziehen. Aber mich nicht. Ja, und was war? Sie haben bezahlt, der Herr. Sie haben bezahlt. Sie haben bezahlt. Sie haben bezahlt. Da war das mit der Kartbahn vorbei. Da wurde zugekippt. Da, ja. Ne? Ja, kam da die hohe Mauer hin. Da ist der Hubschrauberplatz da hinten und alles.
Wir müssen auf deine Modellautos kommen. Das ist ja ein großer Magnet, auch für mich immer neben dem Sprit für die Rückfahrt, ein Modellauto mitzunehmen, was man vorher im Ring gesehen hat. Wie viele Modellautos hast du hier?
Ich habe mal gesagt, es sind 3000 verschiedene, aber es müssen eigentlich mittlerweile mehr sein. Aber ich habe keinen Platz mehr. Sie stehen, wie in anderen Spielwarengeschäften, die Modellautos, es gibt nicht mehr viele, stehen auf dem Boden, stehen aufeinander. Denn da Schränke kann man dafür nicht mehr bauen. Und ich kann auch keine Autos mehr auspacken und stellen sie in den Schrank. Ich kriege die nicht mehr eingepackt. Die sind zu filigran. Die ganzen, da zu passt ein Spiegel in der Hand, zu passt ein Frontflipper in der Hand. Die hängen ja alle nur so da dran. Das ist ja wirklich nur was zum Hinstellen und Angucken.
Ja.
Und wer die Putzfrau geht da daheim, wenn die irgendwo mit dem Pinsel da vorbei und bricht da, da fallen direkt die Teile runter. Ne? Wer ein bisschen Fingerspitzen kann mit so heutigem Kleber, kann man das schon,
kann man schon richten.
Kann man das richten. Das ist ja alles auch gemacht von flinken chinesischen Händen. Ja.
Was sind die teuersten Autos bei dir?
Och, da oben steht ein Aston Martin drauf. Den habe ich aber nicht verkauft. Der kostet 4.000 Euro. Der ist von Amalgam. Die kosten so viel.
Oh, 4.000 Euro.
Ja, mal, und da gibt es ja auch noch teure. Es gibt teure Porsche. Der hier oben mal das Merchandising gemacht hat am Nürburgring, der Bandle, der ist jetzt bei Porsche, der macht da so Sachen, ne? Auch teure Sitze und alles, aber das geht nicht, das kann ich nicht. Heute kosten 1:18er Autos, wo Türen aufgehen, die kosten heute all 200-300 Euro. Das war früher mal anders, aber man kriegt es erklärt, die werden bei Shanghai und so gebaut, die Chinesen haben unsere Löhne, unsere Urlaube, unsere, also die sind auf einem Niveau, wie hier oder schon an uns vorbei. Ja? Ja, der Chef von Minichamp hat mir gesagt, das muss ich mir in meinem Alter nicht mehr antun. Wissen Sie, wo sie sind?
Nee.
In Bangladesch. Ja, ich verkaufe jetzt Kinderarbeitsautos. Ja.
Ja. Von Kindern für Kinder. Aber
von Kindern für Kinder, ein guter Spruch.
Eher Erwachsene, die das wahrscheinlich benutzen. Ne?
Ja, aber ich habe heute sowas schon an Kinder verkauft. Die fragen natürlich, wo kommt der Preis her? Dann sage ich, da und daher.
Ja.
Sonst können die auch nicht verstehen, dass der E30 hier 99 Euro kostet oder 80 Euro, 70 Euro und der kostet nur 25 Euro. Wahnsinn. Wenn der ausgepackt ist im Schrank.
Ist eh wurscht, ne?
Sehr wurscht, das ist kein Unterschied.
Sieht alles gleich aus.
Das muss ich oft Leute sagen, das bestätigen mir dann auch.
Das stimmt. Ja, ja Mensch, dann denke ich, haben wir jetzt einen tollen Einblick über schillernde Gäste und einen fantastischen Familienbetrieb hier am Nürburgring, der hoffentlich noch ein bisschen bleibt, aber das demnächst ja von Porsche gekauft
wird. Die Frau ist ja ein bisschen jünger.
Eben.
So, gut.
So, jetzt eine ganz wichtige Frage und die stelle ich jedem, aber das ist natürlich bei dir fast ein bisschen doof, die zu stellen als Tankstellenpächter. Das letzte 50-Liter-Fass, das dir zugeteilt wird, mit welchem Wagen und auf welcher Strecke verfährst du es? Oder mit einem Rennkart gegen die Chefs vom Nürburgring?
Mein letztes 50-Liter-Fass?
Ja.
Das würde ich wegstellen. Genau wie ich allen Scheiße wegstelle. Jedes alte Plakat auf dem Speicher lege. Heute sammle ich nichts mehr. Aber es tut mir manchmal leid, bestimmte Modellautos zu verkaufen. Und wenn ich merke, es geht gut, stelle ich es weg. Ja? Gestern ist Kevin Estre, hat Le Mans in der Sau gewonnen. Ja?
Ja.
Hat hier am Nürburgring ein paar Leute gecoacht oder sowas und Freunde. Die sind hier zu mir gekommen und haben Autos von ihm gekauft. Ich habe Unmengen gehabt. aber in 1:18 alle verkauft und habe mein eigenes gestern einem verkauft, weil der Junge fast geheult hat. Weil ein Kumpel eins gekauft hat, andere wurden schon vorgestern gekauft. Den Filzstift habe ich kostenlos dazugegeben zum Unterschreiben. Und so habe ich mich gestern schweren Herzens von so einem Auto getrennt. Aber ich weiß, dass es nachproduziert wird. Ja, das brauchen aber die Kunden nicht zu wissen, ne? Denn man konnte etwas mehr Geld dafür holen. Die wissen, dass es nicht mehr gibt, dass es nicht mehr da ist. Aber das Auto kommt wieder. Das weiß ich. Okay. Hab einen und guten Draht zu diesen Leuten.
Dein letztes 50-Liter-Fass wird aufbewahrt. Letztes
50-Liter-Fass würde ich wegstellen. Das würde ich einfach nicht ansprechen und einfach hinstellen für was weiß ich welchen Anlass. Ich weiß es nicht.
Okay. Ja. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, kein Problem.
Ist es nicht toll, so Urgesteinen zuzuhören, die so frei Schnauze daherreden? Mich könnte man jetzt vom Tresen wegtragen und ich hätte einen guten und kölschreichen Abend gehabt. Falls ihr mehr von diesen Geschichten hören wollt, empfehle ich euch gerne meinen YouTube-Kanal. Und wenn ihr den abonniert, verpasst ihr sicher keines meiner täglichen neuen Videos. Und genauso verhält es sich natürlich mit Instagram und Facebook. Viel Spaß dabei, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.